Fritz. Podcast.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Heute mit Theresa Sickert hinterm Blue Moon, hinterm Mikrofon. Ja, aber auch beim Blue Moon der Seite gelandet. Der Talksendung, 2 Stunden lang werde ich mit euch hier erzählen. Und zwar seid ihr bei dem Social Media Blue Moon gelandet. Das heißt, wir werden einfach mal so 2 Stunden lang zurückschauen, was eigentlich so die letzten Wochen irgendwie im Netz passiert ist und was vielleicht auch euch so im Netz passiert ist. Und natürlich könnt ihr mitmachen. Entweder ruft mich an unter der 0331 70 97 110. Ihr könnt mir aber auch ins Facebook-Profil schreiben oder noch besser, ihr könnt einfach mittwittern unter dem Hashtag Blue Moon oder einfach einen direkten Tweet an mich schicken. Dann müsst ihr einfach mal auf Twitter gehen. Ihr findet mich da aber auch unter Theresa Sickert. Ich habe nämlich so einen ganz, ganz kruden Nutzernamen, Cluishas. Den muss man eigentlich immer buchstabieren. Dann fragt immer jeder so, hä, was ist denn das? Wo kommt denn dieser Name her? Und dann muss ich mal sagen, ja, habe ich keine Ahnung mehr. Den habe ich schon ewig und den habe ich mir irgendwann mal ausgedacht. Und dann ist der einfach irgendwie entstanden. Naja, auf jeden Fall könnt ihr mich anrufen unter der 0331 70 97 110. Wir schauen zurück gemeinsam ins Netz, was da passiert ist, was vielleicht auch mit euch passiert ist. Und ich bin heute über einen sehr, sehr interessanten Artikel quasi auf dem Weg hierher gestolpert bei Zeit Online. Und den hatte Kai Biermann geschrieben. Der ist da Redakteur und auch so in der Netzwelt unterwegs. Und der hat sich nämlich gefragt, warum wir eigentlich immer noch nicht so richtig auf die Barrikaden gehen, wenn es um massenhafte Überwachung geht. Und da hat er einfach mal Twitter gefragt und daraus dann einen Artikel verwurstet. Und ich würde euch gerne mal fragen, wie ist denn das mit euch eigentlich? Warum geht ihr nicht auf die Barrikaden bei Überwachung? Oder vielleicht macht ihr es ja sogar, euch fehlen nur die Mitstreiter dafür. Erzählt doch mit mir darüber unter der 0331 70 97 110 oder wie gesagt einfach mittwittern unter dem Hashtag Blue Moon. Ich freue mich da sehr drauf, mal zu hören. Denn ich habe so den Eindruck, bei meinen Freunden, in meinem Umfeld, selbst bei den Kollegen, so richtig interessiert halt irgendwie niemanden diese ganze Überwachungsdebatte. Und ich frage mich dann immer, warum ist das so? Liegt das daran, weil man das irgendwie gar nicht so richtig merkt, weil Überwachung was ist, was irgendwie nicht so spürbar ist? Es gibt da jemanden, der auch in diesem Rahmen einen tollen Tweet geschrieben hat. Das Chick war das auf Twitter. Und die hat gesagt, ja, für viele ist Überwachung wie die Radioaktivität damals. Man schmeckt und riecht und hört es halt einfach nicht. Und vielleicht geht es euch ja ganz genauso. Ja, weil wenn da vielleicht jemand irgendwie in eurer Telefonleitung drin hängt und guckt, was ihr im Internet so treibt oder auch anders anderweitig überwacht wäre, es kann ja auch das Telefon sein, ist ja, sei mal völlig dahingestellt. Ja, man kriegt es ja im ersten Moment nicht mit. Vielleicht ist es deswegen nicht so bedrohlich, aber eigentlich ist es doch total komisch, wenn man weiß, okay, da weiß jemand ganz genau, wo ich mich irgendwie so rumtreibe. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir treiben uns ja alle auch mal auf Seiten rum, auch im Internet, wo wir eigentlich nicht so unbedingt möchten, dass das vielleicht irgendwer weiß. Das würde vielleicht nicht mal unseren Freunden erzählen, dass wir da auf irgendwelchen Seiten rumsurfen, weil es uns vielleicht peinlich ist oder weil es vielleicht auch ein bisschen was Verbotenes hat. Ja, wer weiß, ne? Auf jeden Fall, irgendwie scheint es keinen so richtig zu interessieren. Das ist zumindest irgendwie der Eindruck, der entsteht. Aber ist das überhaupt so? Interessiert euch das eigentlich schon, dass ihr von Geheimdiensten, vielleicht sogar von dem eigenen Geheimdienst im eigenen Lande überwacht werdet und die ganz, ganz genau wissen, was ihr da eigentlich macht? Ich will mit euch genau darüber sprechen. Ihr könnt mich anrufen unter der 0331 70 97 110 und natürlich könnt ihr, wie gesagt, fleißig mittwittern unter dem Hashtag Blue Moon oder ihr geht einfach mal ins Fritz Facebook Profil und da könnt ihr mir auch eine Nachricht hinterlassen. Ich würde gerne mal wissen, wie das bei euch so ist mit der massenhaften Überwachung. Warum stört euch das eigentlich nicht? Oder stört euch das? Warum gehen wir hier nicht massenhaft auf die Barrikaden?
Ihr seid beim Blue Moon.
Und zwar dem Social Media Blue Moon heute Abend. Ich möchte mit euch ins Netz zurückschauen, was da so die letzten Wochen passiert ist. Und da ist natürlich eine ganze Menge passiert, deswegen können wir nicht alles auf einmal machen. Und ich habe mir gedacht, wir fangen einfach mal mit einer ganz brisanten Diskussion an, die es ja eigentlich schon seit ein paar Monaten gibt, und zwar Überwachung. Und da kursierte gerade ein Artikel im Netz, wo also ein Zeit-Online-Autor, Kai Biermann, einfach mal auf Twitter gefragt hat, so hey, woran liegt denn das eigentlich, dass die Menschen immer noch nicht auf die Straße gehen gehen und so richtig Remi Demi machen, so Schluss hier mit Überwachung, ist doch alles Mist. Irgendwie bleibt alles ziemlich, ziemlich ruhig. Und da fragt man sich natürlich, woran liegt denn das? Und das würde mich auch interessieren, wie das euch so geht. Warum geht ihr nicht auf die Straße oder tut ihr das vielleicht sogar? Und was glaubt ihr, warum das vielleicht andere nicht tun? Ihr könnt mich anrufen unter der 0331 70 97 110 oder ihr könnt gerne auch, wir sind ja beim Social Media Blue Moon, entweder mit twittern unter dem Hashtag Blue Moon. Ihr könnt mich aber auch direkt antwittern. Theresa Sickert ist mein Name. Oder auch noch auf dem Fritz-Facebook-Profil mitschreiben. So viele Kanäle, Wahnsinn. Und den ersten Kanal, den hat auf jeden Fall schon mal der Chris gewählt. Der hat nämlich angerufen. Namen Chris?
Na, schönen guten Abend.
Wie ist denn das bei dir? Wundert dich das auch, dass die Leute nicht so auf die Barrikaden gehen und sagen so, hey, jetzt ist aber mal langsam hier irgendwie genug? Weil gefühlt kommt ja jeden Tag irgendwie so eine neue Nachricht, Überwachung im eigenen Land durch den BND, durch das Ausland, durch die NSA und aller möglichen anderen Geheimdienste. Und irgendwie so richtig doll passiert ja nichts. Wie ist das bei dir?
Ja, das ist schon in letzter Zeit, hat sich das schon oft gehäuft und es ist wirklich ein bisschen viel, dass man eigentlich schon fast sagen könnte, jetzt reicht. Aber also ich wundere mich auch, warum noch keiner oder noch niemand so von sich aus gesagt hat, passt auf Leute, jetzt ist gut, wir machen jetzt hier, wir setzen ein Zeichen. Aber ich denke einfach, wenn wir da wirklich oder wenn man da wirklich auf die Straße gehen würde und meinetwegen Demos oder irgendwas dazu machen würde, es gibt ja verschiedene Formen. Man muss ja nicht wortwörtlich auf die Straße gehen. Man kann ja auch dann an die Politiker herantreten und was weiß ich. Aber gut, man kann ein Zeichen damit, das ist jetzt meine Meinung, man kann ein Zeichen damit setzen, auf jeden Fall, dass das Volk sich in dem Sinne dagegen wehrt.
Aber wie?
Ja, naja, man muss dann eben sehen, was dann wirklich bei den Politikern ankommt und wo sie drüber nachdenken. Ist ja meistens so, dass man, wenn man, dass man das schon irgendwie schafft, wenn man da was Großes macht. Also wenn man da jetzt meinetwegen, banales Beispiel, mit einer groß angesetzten Massendemonstration hier Montagsdemos like da was machen würde, würde das, denke ich mal, auf jeden Fall zumindest in den Medien kursieren und da würden die Politiker vielleicht auch mal drüber nachdenken.
Na, weißt du, aber es gab ja schon Demonstrationen, aber irgendwie ist da ja keiner hingegangen. Also zumindest nicht so massenhaft, wie man sich das vielleicht wünschen würde.
Ja, und selbst wenn da so massenhaft, wie man sich das vielleicht wünschen würde, Leute hinkommen würden, ist gut und schön, man würde vielleicht so erstmal zumindest ein Zeichen setzen, aber ob man da viel erreicht damit, ist dann die andere Frage, weil die lieben Amerikaner sitzen dann bestimmt vor ihren Rechnern da oder einem anderen Gerät und denken sich, oh guck mal, jetzt haben sie es endlich mal mitgekriegt, dass das nicht so cool ist. Aber
und lachen sich wahrscheinlich ins Häuschen.
Die werden wahrscheinlich dann sagen, hier, guck dir mal die Deutschen an, sind die nicht süß, komm, holen wir noch einen Kaffee. Weißt du, so nach dem Motto. Und ich denke auch, dass das jetzt nicht so, das ist, denke ich mal, jedem klar, dass das nicht erst seit gestern ist, dass die lieben NSA-Leute ja gesagt haben, mach jetzt mal das und das durch, was machen wir jetzt, ach, bespitzeln wir mal hier die ganze Welt. Das wird, meiner Meinung nach, ist das so lange schon, das ist wahrscheinlich schon so lange, wo noch keiner überhaupt drüber nachgedacht hat, dass sowas sein könnte. Ja, also das, die Amis haben ja schon immer versucht, eine Weltmacht zu sein.
Sind sie ja auch, oder?
Ja, sind sie. Haben sie ja geschafft. Und sind es auch, ohne Frage. Und dass sie da auch nicht nur mit, na, was heißt legalen Wegen, aber mit Wegen hingehen oder rangehen, vorgehen, womit die andere Welt zufrieden ist, das ist ganz klar.
Ist es denn vielleicht so, dass also die Leute so ein bisschen resigniert sind, weil sie eben sich so denken, ja, meine Güte, die spitzeln doch schon seit Ewigkeiten, warum sollte ich mich jetzt aufregen? Glaubst du, das ist der Grund?
Würde ich so nicht sagen, aber ich denke, die Leute sind eher resigniert, weil sie sich sagen, ja, ist scheiße, kotzt mich an, aber was will ich machen? Ich Kleiner kann da eh nichts ausrichten. Die lachen sich da kaputt, wenn ich da sage, hört auf. Ja? Mhm. Ich denke, das ist eher so der Grund, diese Machtlosigkeit da. Man will was verändern, man will was erreichen, aber mit welchen Mitteln ist die Frage?
Ja, das würde ich ja auch gerne wissen, weil ich frage mich auch mal so, wie kriegt man denn die Leute irgendwie dazu, auf die Straße zu gehen zum Beispiel? Oder auch, dass dieser Protest der Menschen selber irgendwie sichtbarer wird? Weil wenn ich mich so umschaue, ich habe das Gefühl, der Protest findet, wenn überhaupt, eigentlich nur im Netz statt. Und dann eben von Leuten, die also eben eh schon sehr internetaffin auch sind und sich deswegen also dafür stark machen. Aber irgendwie muss man das doch hinkriegen, dass man also diese Welle aus dem Netz heraus irgendwie schwappen lässt, dass das auch ein paar andere Leute irgendwie kapieren, dass das eigentlich eine wichtige Sache ist.
Ja. Das ist aber eben dann das Schwierige daran, die Leute dann auch wirklich dafür zu begeistern. Und viele sagen ja auch, leider, ja cool, ist eine schöne Sache, dagegen vorzugehen, aber wenn das schief geht, ich will damit nichts zu tun haben und nee, lass mal, macht mal euer Ding alleine. Wenn das schafft, ist schön, aber ich will damit nichts am Hut haben. So. Die sich dann leider, trotz alledem, dass sie auf gut Deutsch gesagt die Schnauze voll haben, sich trotzdem zurückhalten, weil sie eben doch vielleicht auch wenig ein bisschen Angst haben. Ja.
Hättest du denn Angst, also wenn du irgendwo zum Beispiel auf eine Demo gehst, dass du dann erst recht Kandidat auf der Liste bist, überwacht zu werden?
Ohne jetzt irgendwelche Anspielungen auf mich persönlich machen zu wollen, würde ich sagen, wenn ich das nicht schon bin, man weiß ja nie, was die Leute hier für Komplexe haben, dann sich dann wirklich Kandidaten rauszusuchen, die sie dann wirklich extrem bespitzeln oder abhorchen. Angst, weniger Angst als ja, Respekt eigentlich auch nicht. Das ist der falsche Ausdruck. Also Angst würde ich nicht dazu sagen. Ich denke mal, also ich könnte mir vorstellen, dass es dann so wird, dass die dann, vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie so der treibende, sagen wir mal, oder der Kopf der Sache ist, ein Organisator vielleicht von so einer Demo dann ist, auch mit, weil man eben versucht hat, die Leute dazu anzuregen, könnte ich mir dann auf jeden Fall vorstellen, dass dann hier ist der und der und der und die sind jetzt hier Nummer eins und vergesst die anderen erstmal, guckt den an, was der macht und beobachtet den. Ist, denke ich mal, zu 100% so oder sagen wir mal zu 99%, aber Angst nicht wirklich.
Gehst du denn tatsächlich zum Beispiel auf Demos oder bist du anderweitig irgendwie politisch aktiv oder zumindest vielleicht irgendwie online aktiv, dass du versuchst, Menschen dafür zu sensibilisieren oder auch zu mobilisieren?
Ja, also zumindest also online teilweise, dann auch, ich habe mit einem Kumpel eine WhatsApp-Gruppe gegründet, das sind irgendwie schon deswegen 15 Mann drin. Aus seiner Kontaktliste und auch ein paar aus meiner, die heißt sogar Politik und da wird eben aktuell politische Themen regional, also auch sagen wir mal sachsenweit, aber auch hauptsächlich bundesweit wird drüber geredet, was jetzt gut oder schlecht ist und wird drüber diskutiert. Und ja, war jetzt noch nicht so, dass wir irgendwas organisiert haben, eine politische Aktion. Ich bin, sagen wir mal, auch politisch nicht zu irgendeiner Richtung zugehörig, sondern ich bin mit der Demokratie, wie sie in dem Sinne hier gerade gelebt wird oder zumindest hier gerade in Deutschland passiert, nicht so ganz einverstanden. Weil wenn man sich dann doch die Grundsätze einer Demokratie anguckt, ist das ein bisschen fraglich, was hier manchmal so in Deutschland passiert, auch in anderen Ländern, wo Demokratie ausgehangen wird, als, sagt man das so?
Ja, kann man so sagen.
Und aber, ja, ich tue auch zum Beispiel dann bei Facebook so Seiten liken, die auch dann sich damit beschäftigen. Und wenn dann da zum Beispiel Bilder kommen, mit schönen Sprüchen oder Zitaten oder was eben dazu passt, poste ich das auch wenn es meinetwegen ein bisschen anstößig ist, habe ich gar kein Problem damit. Das ist einfach dann auch meine Meinung. Und ich habe heute zum Beispiel ein schönes Bild gesehen, hatte zwar weniger mit der Überwachung zu tun, aber als Beispiel jetzt einfach, da stand, glaube ich, so drei Sprüche, ich glaube sogar aus Zeitungsartikeln als Überschriften, glaube ich. Zum Beispiel, also so nach dem Motto, Kinder Kinderschänder irgendwie, es ging auf jeden Fall, er war jetzt nicht der typische Spruch Todesstrafe für Kinderschänder, aber sowas ähnliches, dann glaube ich, ich habe es nicht mehr ganz im Messwort, ich hier irgendwelchen Mist erzähle, es war auf jeden Fall ein gutes, ein schönes Bild, mit aber eben Sprüchen, die sehr, sehr kritisiert werden und mit denen man auch teilweise, wenn man sie so offen sagt, ganz schnell leider durch unsere liebe oberflächliche Gesellschaft in die rechte Schublade gesteckt werden könnte, obwohl ich das bei Weitem nicht bin, um Gottes Willen, ich behüte mich davor. Aber, und da stand halt drunter Sprüche wie, zack, 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 die drei Dinger eben, die eben sehr, sehr kritisiert werden, mhm. zum Beispiel, sollten gesagt werden dürfen oder irgendwie sowas. Und das fand ich auch eine gute Sache. Und sowas teile ich dann aber auch, weil ist halt meine Meinung und ich sehe das so. Und ich teile es jetzt nicht, um zu provozieren, sondern ich teile es einfach, weil ich hoffe, dass dann vielleicht doch Leute aus meiner Freundschaftsliste, die eben, ja.
Also, dass so ein paar andere Leute das auch sehen und sich denken so, okay, ja, vielleicht denke ich auch mal drüber nach.
Genau.
Okay.
Genau. Lange Rede, kurzer Sinn, das wollte ich damit ausdrücken, ja.
Ja, aber fruchtet das dann auch? Also schaffst du es damit, wenn du also online irgendwas postest, dass deine Freundin das dann auch wirklich sehen? Oder, also klar, sie sehen es, aber passiert dann auch irgendwas? Oder ist das dann so ein toter Post, den niemand liked und niemand teilt und es interessiert halt einfach wieder niemanden?
Likes kommen schon auch... Ja, also ich freue mich natürlich, wenn ich sehe, der und der hat dein Bild geteilt oder deinen Status oder das und das, weil ich dann sehe, okay, sie haben sich mal durchgelesen, haben drüber nachgedacht und fanden es gut und wollen das vielleicht, auch wenn sie nur damit provozieren wollen, weil sie es cool fanden, ist mir egal, auf jeden Fall, ob sie provozieren wollen oder auch ihre Freunde darauf aufmerksam machen wollen, ist ja erstmal zweitens, auf jeden Fall teilen sie es und es sehen mehr Leute, die dann vielleicht genauso drüber nachdenken und das auch wäre und so weiter und so fort, wie eben das so funktioniert. Also
aber
ich freue mich,
wenn,
aber ich hoffe, also ich hoffe einfach, dass die wirklich so drüber nachdenken, mhm. dass man sagen kann, dass nicht nur über den Spruch oder das Bild in dem Moment nachdenken,
sondern auch ein bisschen länger.
Sondern auch über andere Sachen, die damit reinspielen, die da mhm. zusammenhängen damit oder dazugehören und generell hier so passieren und was nicht in Ordnung ist.
Aber da sind wir wieder genau bei diesem Punkt Online-Protest. Also online findet ja durchaus auch gegen diese ganze Überwachungsgeschichte schon Protest statt, aber halt ja. eben erreicht nicht so richtig die Menschen auf der Straße. Da passiert irgendwie so wenig. Warum? Warum? Ich frage mich immer, warum?
Ja, ja,
interessiert das nur irgendwie die Onliner?
Das ist, glaube ich, eine Frage, über die man stundenlang philosophieren kann. Und vielleicht dann nach den stundenlangen Philosophieren noch nicht mal eine Antwort gefunden hat. Ich denke einfach, es fehlt vielleicht an einer zündenden Idee, mit der man wirklich sagen kann, das ist es. Das begeistert viele, da machen viele mit, da sind viele dabei und das erreicht auch die auf den hohen Stühlen und das erreicht auch die Politiker, die vielleicht nicht unbedingt gleich was daraufhin ausrichten können, aber zumindest dann vielleicht sich dem Protest sogar anschließen. Das wäre ja auch schon erstmal ein kleiner Erfolg, wenn sich zumindest Politiker den Protest vielleicht nicht unbedingt anschließen, aber den Protest auf jeden Fall wahrnehmen. Und
vielleicht
sagen,
ist das Problem, dass so viele Politiker nicht online sind und die kriegen immer die Hälfte gar nicht mit, die online diskutiert wird.
Möglich, nee, aber ich meine jetzt, was ich eigentlich sagen will, vielleicht fehlt einfach wirklich die zündende Idee für einen Protest, der auch ankommt.
Also Willy Bratfisch schreibt jetzt mir gerade auf Facebook, dass es ihm also so geht, dass er sich denkt, so ja, meine Güte, Stasi hat früher überwacht, heute ist es halt irgendwie die NSA. Und ihm ist jetzt also keine Person bekannt, die jetzt also wirklich darunter gelitten hätte. Was sagst du denn dazu?
Ja, na gut, darunter gelitten haben wir, denke ich mal, alle nicht wirklich so, weil es war ja, also zumindest mir jetzt aus meinem Freundesbekanntenkreis und auch aus den Medien ist mir nicht bekannt, dass jetzt Privatpersonen an sich so, also Zivilisten aus der Bevölkerung herausgegriffen, damit so drunter gelitten haben oder so betroffen waren davon, so direkt, dass man sagen kann, ich habe mitbekommen, dass die mich da und da abgehört haben, weil es ist das und das passiert und das hätten die nicht wissen können, wenn sie mich nicht abgehört haben, ist mir noch nicht bekannt. Damit muss ich ihm zustimmen.
Aber ist das nicht schon trotzdem, selbst wenn da jetzt keine harten Konsequenzen draus erwachsen sind, so ein bisschen komisch, wenn du also weißt, jeder kann prinzipiell erstmal alles mitlesen, was du machst. Du würdest ja wahrscheinlich zum Beispiel deiner Freundin oder auch deinen Freunden nicht dein Handy oder dein E-Mail-Account und Passwort einfach mal so geben, damit sie dann rumstöbern.
Das stimmt. Und klar, es ist ein scheiß Gefühl. Ist irgendwie auch gruselig, wie du vorhin schon gesagt hast. Man weiß halt nicht, ob das nur gelesen wird und dann quasi an ACTA gelegt wird oder das noch ausgewertet wird oder so. Sie haben ja dann so schön gesagt, ich habe den Namen vergessen von dem NSE-Chef da, der hat ja gesagt...
Keith Alexander heißt er.
Genau, und der hat glaube ich, so schön gesagt, dass diese Abhöraktion auf der ganzen Welt oder zumindest in den Ländern, wo es bis jetzt erstmal rausgekommen ist, die Skandale und die ganze Abhöraktion ja dafür da ist, um Terrorismus frühzeitig zu erkennen und aufzudecken. Und weil eben so viele Terrorismus auch im Untergrund agieren, müssen sie, so nach dem Motto hat das ja glaube ich erzählt, eben so viele Leute überwachen. Ist das da nicht eigentlich irgendwie ein bisschen unglücklich formuliert, weil damit sagt er doch eigentlich irgendwo, dass quasi in jedem Menschen aus zumindest, ich will jetzt nicht sagen ganze Welt, ich kann mir gut vorstellen, dass die ganze Welt überwacht wird von denen schon mittlerweile, aber zumindest aus den Ländern, wo es bekannt ist, als potenzielle Terroristen angesehen werden. Also ist, würde ich jetzt erstmal so verstehen im ersten Moment,
oder? Versteh ich auch so, ja.
Ja, ist doch scheiße.
Nee, aber eigentlich hieß es ja immer, man überwacht ja nur wegen des Terrorismus, damit man also dem Herr werden kann. Da stellt sich natürlich auch die Frage, ist dann Angela Merkel auch eine Terroristin in deren Augen, wenn die ja auch überwacht wird? Oder also wie kommt man denn jetzt auf einmal dazu, also auch die Regierungschefin zu überwachen, wenn es doch eigentlich nur dem Terror dient?
Ich glaube, die würden für alles eine Ausrede finden. Das ist wie blödes Beispiel, wenn man jetzt bei einer Verkehrskontrolle ist und da gibt's ja, zumindest habe ich mal gehört, könnte man die Herren Verkehrspolizisten, könnte man die Verkehrskontrolle verweigern, wenn sie ihren Hemd nicht bis oben hin oder ihren Polo nicht oben bis oben hin zugeknöpft haben. Ich glaube, wenn du das aber in der Realität machst und sagst, hier, wenn sie mit mir reden wollen, knöpfen sie erstmal zu, dann würden die schon irgendwas finden oder zumindest sagen, hier, wie reden sie denn mit uns in dem Ton, steigen sie doch gleich mal aus und jetzt machen wir gleich mal einen Drogentest. Die kriegen das immer irgendwie durch. Und so denke ich, ist das auch bei der NSE, wenn man da sagen würde, ey Leute, wenn ihr hier Terroristen und so, warum dann die Angie, würden die immer irgendwas finden, um zumindest im Recht oder zumindest auf der Seite zu sein, dass keiner sagt, okay.
Ist das dann auch wieder das Problem mit dem wenigen Protest, weil die Leute dann denken, ja, bringt ja alles nichts, die da oben haben die Oberhand und ich als kleiner Wurm hier unten kann da eh nichts ausrichten?
Kann ich mir gut vorstellen, ja. Also das
wie ist es bei dir?
Inwiefern jetzt?
Also glaubst du, als kleine Person in Anführungszeichen kannst trotzdem was ausrichten und kannst dich also auch für deine Überzeugungen und in dem Falle vielleicht eben dann auch gegen Überwachung stark machen? Oder bist du dann da auch resigniert und denkst so, irgendwie halt auch nicht, weil ich bin halt eben nicht so mächtig wie zum Beispiel die Geheimdienste?
Sagen wir mal so, der Wille ist auf jeden Fall da irgend, oder was ist der Wille, zumindest die Idee oder der Gedanke, ja, was irgendwie zumindest zu versuchen, was zu verändern. Aber als Einzelperson, als Einziger, was will man da ausrichten? Und ich bin nun nicht so verrückt, da aus Protestaktion irgendwo auf öffentlichen Plätzen meine Hoden anzunageln oder sowas. Also ich denke, als Einzelperson ist das sehr, sehr, sehr schwierig. Zumindest wenn man nicht bekannt ist. Ja, wenn das jetzt irgendein Star, also sagen wir mal, irgendein ein A-Promi oder...
Okay, wir brauchen also die Stars, um die Leute zu mobilisieren.
Wollte ich jetzt damit nicht ausdrücken, aber ich wollte, was ich sagen wollte, so als sagen wir mal, popliger Zivilist, so als Einzelperson ist das schwierig. Würde jetzt irgendein Hollywood-Star da, der in der ganzen Welt bekannt ist und so viel, ist ja scheißegal, wenn da irgendeiner ein drastisches Zeichen setzen würde, denke ich, dass da vielleicht auch mehr drüber nachdenken, ey, guck mal, hier, der Tom Hanks zum Beispiel, guck dir den mal an. Topmann, übelst bekannt. Und jetzt macht er sich hier gegen Überwachung stark von der NSA und so. Krass. Also, Hut ab. Mache ich jetzt auch. Sowas. Ich denke mal.
Vielleicht hört ja gerade irgendein Promi zu und vielleicht haben wir den nach der Sendung soweit, dass der auch ein bisschen in die Öffentlichkeit tritt. Das wäre super.
Lieber Herr Schweighöfer, lieber Herr Schweiger, lieber Herr, schieß mich tot. Bitte, machen Sie doch was.
Chris, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Wir müssen jetzt leider Nachrichten machen.
Ja, schade, aber gerne.
Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ciao.
Das Gleiche. Tschüss.
Fritz. Die zwei Sprechstunden.
Mit Theresa Sickert und ihr seid bei dem Social Media Blue Moon gelandet. Wir werfen also heute einen Blick zurück ins Netz und schauen mal darauf, was so das Netz die letzten Wochen irgendwie bewegt hat. Und ihr könnt natürlich mitmachen, indem ihr mich anruft unter der 0331 70 97 110. Und wie sich das also für einen ganz anständigen Social Media Blue Moon gehört, könnt ihr natürlich auch mit twittern, entweder unter dem Hashtag Blue Moon oder ihr twittert mich einfach direkt an, findet ihr mich auch unter meinem Namen Theresa Sickert. Oder ihr könnt auch ins Fritz-Facebook-Profil gehen und da fleißig mitkommentieren. Wir waren stehen geblieben beim Thema Überwachung und ich habe den Eindruck, es interessiert euch ja doch ein bisschen, denn es gibt so doch den einen oder anderen, der hier anruft und scheinbar auch nicht zu verstehen scheint, woran das eigentlich liegt, dass die Leute nicht auf die Straße rennen und endlich sagen so, hier, ich habe keinen Bock mehr. Das muss jetzt alles mal aufhören, denn genau das hat nämlich gerade die Twitter-Community beschäftigt, dass da mal wieder die Diskussion rumging, so, warum ist das eigentlich so? Seit Monaten, jetzt schon seit Juli, gibt es diese Diskussion um Überwachung und trotzdem hat man so den Eindruck, so richtig wichtig scheint das den Leuten irgendwie nicht zu sein. Irgendwie stehen die gar nicht für ihre Rechte, für ihre Privatsphäre und so weiter ein und irgendwie passiert da einfach so wahnsinnig wenig außerhalb des Netzes. Und Thomas, glaube ich, der kann da ein bisschen mehr zu erzählen. Zumindest sagt er, der arbeitet in dem Bereich. Hallo Thomas.
Hallöchen. Grüß dich. Hallo Theresa. Ich dachte eigentlich, es wäre noch einer vor mir dran, aber na gut, dann bin ich halt hier.
Na, ich dachte mir, das passt hier so wunderbar. Du bist ja quasi der Experte, da muss ich dich doch rannehmen.
Dankeschön. Du hattest gerade den Chris in der Leitung, der hatte einige Punkte schon genannt. Und zwar ging es da, glaube ich, auch um Unterstützung aus dem Promi-Sektor.
Ja.
Nun habe ich von Berufswegen schon mit verschiedenen Promis zu tun.
Jetzt musst du aber dann auch verraten, was du machst.
Ja, ich erstelle Internetplattformen für zum Beispiel Protestaktionen oder auch Kampagnen.
Ah, das ist ja spannend.
Aktuell zum Beispiel, ich werde jetzt keine Werbung machen, keine Angst, aber aktuell geht es zum Beispiel um die große Koalition zwischen CDU und SPD zu verhindern. Und da machen wir jetzt gerade eine internetweite Unterschriftensammlung.
Okay, also eine Online-Petition.
Ja, sozusagen. Also es ist eigentlich mehr eine Datenbank, die Wohnort, Vorname, Nachname sammelt und einfach mal das Interesse der Leute abfragt. Denn ja, wie man am Wahlergebnis ja gesehen hat, ist das nicht konform mit der allgemeinen Meinung, die hier vorherrscht.
Ja.
Gut. Das muss ich jetzt
auf der anderen Seite muss man ja
erklären.
Immer noch sagen, es ist ja immer noch das Wahlergebnis und
richtig.
Ne? Also von daher, die Konstellation, die wir jetzt haben, die kommt ja trotzdem nicht von ungefähr.
Richtig, die kommt nicht von ungefähr. Gut, jetzt hatten wir hatten verschiedene Themen. Wir hatten Terrorismus, wir hatten diese Überwachung der NSA, aber geht das nicht schon viel, viel, viel weiter zurück? Ich meine, es sind ja keine neuen Themen. Das existiert ja nicht erst seit gestern, es existiert nicht erst seit 10 Jahren, nicht erst seit 20 Jahren. Überwachung gab es ja eigentlich schon immer. Das Einzige, was sich gesellschaftlich verändert hat, ist die Wahrnehmung, des Ganzen. Also heute, um mal ein Beispiel zu nennen, nur ein kleines Beispiel. Es stört uns nicht mehr, dass irgendwelche Überwachungskameras an Bahnhöfen oder in Zügen installiert sind oder in Bussen oder auf dem Finanzamt oder sonst irgendwas.
Aber warum stört denn das nicht mehr?
Weil es zur Gewohnheit geworden ist.
Aber das ist doch trotzdem total gruselig, oder nicht?
Ja, es ist... Wie soll man das jetzt erklären, ohne jetzt einen theologischen Vortrag zu machen, Theresa? Ich habe da... Also ich versuche es möglichst einfach zu machen. Wir haben diese Hemmschwelle, was uns stört und was uns dazu bringt, überhaupt auf den Gedanken zu kommen, auf die Straße zu gehen. Diese Hemmschwelle ist sehr, sehr weit runtergegangen. Also es muss schon, was weiß ich, was passieren, damit überhaupt jemand überhaupt diesen Gedanken hat, auf die Straße zu gehen. Verstehst du, wie ich das meine?
Absolut, natürlich. Man muss das Gefühl haben, es bedroht mich so sehr, dass ich jetzt auch bereit bin, dafür öffentlich zu demonstrieren. Das ist klar. Und ich sehe das Problem halt auch, dass ich das Gefühl habe, die Leute fühlen sich eben nicht bedroht.
Nein, die Leute fühlen sich nicht bedroht, weil es dezent passiert. Also sozusagen wie im Straßenverkehr defensiv. Das heißt, es wird halt überall vorgespielt, es betrifft dich nicht. Wenn du nichts zu verbergen hast, wenn du nach den Regeln spielst, wenn du deiner Arbeit nachgehst, wenn du dein Geld verdienst, wenn du nicht vom Staat abhängig bist, wenn du niemanden auf den Nerv gehst oder wenn du nichts mit der Polizei zu tun hast,
ist
doch alles in Ordnung. Dann können sie mich doch überwachen. Was wollen sie dann finden? Und
genau
dieses Bewusstsein, bitte?
Genau das hat jemand auch gerade auf Facebook geschrieben. Er hätte ja nichts zu verbergen, er ist ja auch kein Terrorist oder sonst was.
Genau.
Und was soll man dann irgendwie gegen ihn tun? Ihn überrascht das alles auch überhaupt nicht und er versucht einfach so ein bisschen weniger Daten irgendwie ins Netz zu schleusen und dann wäre das alles schon in Ordnung. Ist so ein typischer Gedanke, oder?
Das ist sehr typisch. Das muss ich auch wirklich sagen, ich erlebe das sehr, sehr viel im Netz, also auch auf Facebook und auch auf Twitter und auch auf Google Plus und wie sie alle heißen. Ich erlebe das immer wieder, dass die Leute sagen, ja, warum regt ihr euch denn bitte so auf? Wir haben doch nichts Schlimmes gemacht, also wir tun ja nichts Ungesetzliches. Ne? Und aber,
was machst du dann? Wie überzeugst du die?
Ich versuche immer so eine Metapher aufzubauen. Stellt euch mal vor, in eurem Badezimmer wäre eine Webcam und die überträgt irgendwie das Bild, während ihr da duscht, irgendwohin. Und jemand würde da zugucken. Ihr macht nichts Ungesetzliches. Ihr macht auch nichts, was irgendwie peinlich wäre oder so. Es ist die normalste Sache von der Welt. Aber wäre euch das nicht unangenehm? Ne, Theresa, wäre dir das nicht unangenehm, wenn dir irgendeiner, den du nicht kennst, den du nie in deinem Leben zuvor gesehen hast, einfach per Webcam beim Duschen zucken würden?
Ich glaube, das wäre jedem unangenehm und
das
ich glaube,
wäre jedem unangenehm,
nicht mal das Duschen, es gibt ja noch viele andere Situationen, auch
nein,
wenn man...
Es geht darum, dass ich zum Beispiel schon allein bei den Webseiten, die ich baue, erfassen kann, welcher Browser wird genutzt. Ist derjenige, der darauf zugreift, männlich oder weiblich? Welches Alter hat er? Wo kommt er her? Aus welchem Land greift er gerade auf diese Webseite zu? Es sind ein Haufen von Daten, die ich bei jedem Zugriff bekomme. Und wenn ich jetzt praktisch auf der anderen Seite, um es jetzt mal in Schwarz-Weiß-Denken umzuformen, wenn ich jetzt auf der anderen Seite stehen würde, dann könnte ich daraus ein Bewegungsprofil oder ein Verhaltensprofil entwickeln. Ne? Und das ist genau das, was zum Beispiel so Google und Konsorten tun. Und es geht zurück auf Aufwand und Nutzen. Das ist auch ein sehr interessanter Punkt, der gerade eben schon genannt wurde. Dieses Aufwand- und Nutzenprinzip. Wenn es mir zu viel Arbeit macht, auf die Straße zu gehen und ich immer im Hinterkopf habe, wie auch schon genannt wurde, was soll ich kleines Würstchen denn als Einzelperson bitte an dieser Situation verändern? Dann ist dieser Aufwand, den ich mir selbst mache, mit Transparenz malen oder überhaupt erstmal hinzufahren oder aus dem Haus zu gehen und mir dafür Zeit zu nehmen, das in meinen Tagesplan hineinzutun, anstatt mit Freunden wegzugehen oder vielleicht doch mal irgendwie auf einer Online-Petition mal kurz auf einen Button zu klicken, während ich meinen Namen eingetragen habe und sage, ich schicke jetzt eine SMS mit Tiger und dann ist die dann ist die Welt wieder in Ordnung. Also das war jetzt
aber, du hast
ein ganz simples Beispiel. Beruhigt man damit die Leute aufgrund dessen, dass man diesen widerspenstigen Gedanken, das, was dir sozusagen das Fell sträubt, ableitet, wie ein Blitzableiter ist das. Na? Und somit kann man, das ist so, es gibt so einen schönen Begriff dafür, Zuckerbrot und Peitsche ist das.
Mhm.
Na? Das ist jetzt sehr theologisch, ich hatte aber vorher gewarnt.
Thomas, vor allen Dingen hast du mir auch versprochen, dass du eigentlich gute Ideen hättest, wie man das trotzdem schafft, genau diese Skeptiker und die immer sagen so, das ist doch alles halb so wild und meine Güte, ich habe ja nichts zu verbergen, wie man die trotzdem auf die Straße bekommen kann. Du hättest da Ideen. Die will ich jetzt mal hören.
Versprochen habe ich erstmal gar nichts, aber eine Idee hätte ich. Und zwar wäre es erstmal sinnvoll, im Bewusstsein überhaupt anzufangen, dass man eben nicht der Einzige ist, dass man eben auf Facebook guckt, da gibt es noch andere, die gleiche Interessen haben, die auch mit Sachen wie NSA, mit der Teilüberwachung, die jetzt so langsam etabliert wird, mit der großen Koalition und egal wie das Wahlergebnis aussieht, halt alles andere als einverstanden sind. Und wenn man sich mit diesen Leuten unterhält, also nicht nur sagt, ich bin in derselben Gruppe oder ich habe dort und dort unterschrieben und damit habe ich meine Meinung kundgetan und jetzt gehen wir wieder zur Tagesordnung über, sondern wenn man sich mit diesen Leuten in diesem schönen Netz, was wir haben, länderübergreifend auf der ganzen Welt, wenn man sich dort miteinander vernetzt, ne, das geht zurück bis auf die 68er. Damals gab es noch gar kein Internet. Da war das genau die Lösung. Dadurch sind diese ganzen Aufstände, dadurch sind diese ganzen gesellschaftlichen Veränderungen überhaupt entstanden. Das machen sich die Leute heute wenig bewusst, weil man eben denkt, wie ich es vorhin schon mal sagte, SMS mit Tiger und damit ist die Welt in Ordnung. Ne, und ich bin das kleine Würstchen, das nichts ausrichten kann. Und die Lösung ist eigentlich nur, indem man sich bewusst macht und mit anderen Leuten unterhält, die gleiche Interessen haben oder zumindest eine Tendenz dazu haben, sag mal, hast du schon davon gehört?
Aber Thomas, da muss ich jetzt einhaken, weil das Problem ist ja, wenn ich mich ja immer nur mit den Leuten unterhalte, die also eine ähnliche Meinung vertreten wie ich selber, dann bleibe ich ja immer nur in meiner, Filterblase drin, dann unterhalte ich mich genau mit diesen netzaffinen Menschen, mit denen ich mich sonst auch unterhalte, die das eh doof finden. Aber die natürlich,
Was hält dich denn davon ab, mit den Leuten zum Beispiel mal einen Kaffee trinken zu gehen?
Davon hält mich überhaupt nichts ab. Aber ich glaube, viel wichtiger wäre es doch vielleicht, die Leute zu bekommen, die sich sonst noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, weil die müssten ja eigentlich dafür begeistert werden. Ich glaube, die anderen zu begeistern, das ist viel, viel weniger schwierig, weil da ist ja schon der Funke erstmal übergesprungen.
Da ist der Funke schon mal übergesprungen. Man kann andere Leute begeistern, die sich noch nicht bewusst darüber sind. Zum Beispiel, indem man kontaktfreudig ist. Indem man zum Beispiel auch mal links und rechts neben der Wohnung guckt. Indem man sich um seine Nachbarn kümmert. Indem man sich für ihre Interessen interessiert. Das Problem, was heute ist, und hier ist wirklich ein Knackpunkt, ist, du bekommst irgendwann mal in der Fußgängerzone einen Flyer, die Politik ist scheiße, wir haben eine Organisation, die wollen das ändern, bitte unterschreibe hier, zahle deinen Mitgliedsbeitrag und die Welt wird schön. Das Ding muss aber genau andersrum laufen. Nämlich erst, wenn wir uns für die Interessen von anderen Personen interessieren, werden die auf uns zukommen. Werden die nämlich sagen, hey, dem bin ich wirklich wichtig. Wir wollen wirklich etwas tun. Wir wollen etwas gemeinsam tun. Nicht ich will meine Meinung dir aufzwängen, sondern ich interessiere mich erstmal für die Situation der anderen. Und das ist eben durch diese Schnelllebigkeit, durch Job und durch eben ein Klick und alles ist in Ordnung, ist das so ein bisschen untergegangen. Und das macht diese ganze Organisation, die Chris beschrieben hat, das macht das kaputt. Und Promis können uns da so ein bisschen so ein Hebel sein, indem sie zum Beispiel, es gibt viele Promis, mir fallen da auch viele ein, die zum Beispiel in Stiftungen sind, in Organisationen, in Vereinen, die sich auch für Verbesserungen der Situation auf der Welt einsetzen. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch humanitäre Hilfe für Entwicklungsländer und sowas.
Mhm.
Das kann ein Hebel sein, aber das ist nicht alles. Ne? Wir müssen uns erstmal für den anderen Menschen interessieren, nicht etwas angeboten bekommen oder in der Fußgängerzone genervt werden, weil da irgendjemand wieder mit irgendwelchen Flyern unterwegs ist.
Oh ja, das glaube ich bringt auch überhaupt nichts.
Es bringt überhaupt nichts, sondern es ist zielgruppengerichtet. Das heißt, man erreicht nicht die Leute, die sich darüber noch nie Gedanken gemacht haben, weil für die ist das nur ein Zettel, sowas ähnliches wie eine Werbung. Und die Leute, die sowieso schon auf dem Trip sind, die gucken dann da vielleicht mal nach. Aber dann bleibt man immer in seinem kleinen, in Nordrhein-Westfalen sagt man Klüngel. Ich hab da mal eine Weile gewohnt, da nennt man das Klüngel.
Mhm.
Ne? Und diesen Knackpunkt, und das war eigentlich auch das Wichtigste, ist wirklich sich erstmal bewusst zu machen, neben mir gibt es noch einen Haufen anderer Leute, die gleiche Interessen teilen. Ich muss nur mal die Augen aufmachen, ich muss mich für den anderen interessieren. Und ja, es ist Aufwand, es ist schwierig teilweise, sich mit anderen Interessen zu beschäftigen. Man muss sich auch nicht mit jedem unterhalten, das habe ich nicht gesagt. Wenn man erstmal eine Gemeinschaft hat oder sein persönliches Umfeld hat, zum Beispiel den Dönerladen um der Ecke oder so, ja,
mhm.
Und man weiß zum Beispiel, dass derjenige, der da tagtäglich hinterm Tresen steht, eine Frau und zwei Kinder hat und regelmäßig sich danach erkundigt, wie geht's denn eigentlich? Geht's denn gut? Ja, dann hat man schon eine gesunde Grundbasis, um auch auf andere Themen zu sprechen zu kommen und erstmal eine Diskussionsgrundlage zu haben.
Das finde ich jetzt ein sehr guter Punkt.
Denjenigen zu erklären, was ist denn eigentlich meine Meinung und warum denke ich so?
Ich glaube auch, dass das einiges erleichtern würde, wenn man sich also die Zeit nimmt, sich in dem Sinne erstmal überhaupt so ein bisschen kennenzulernen, weil man dann natürlich auch eben eine Basis, wie du schon gesagt hast, findest, um dann auch kritische Themen ansprechen zu können. Und dann kommt man vielleicht an den Punkt, wo man jemanden auch für irgendwas begeistern kann. Und das kann
zum
dann
Beispiel.
Eben, genau. Und das kann vielleicht sogar was Politisches sein.
Das kann etwas Politisches. Es muss nicht, aber es kann auf den politischen Rahmen hinauslaufen. Sobald eine Gemeinschaft sich kennt, heute kennt ja keinen mehr. Du weißt ja zum Beispiel nicht, ob die Leute, die da bei Facebook posten, wirklich ihren richtigen Namen verwendet haben. Noch nicht mal das, weil du weißt nicht, ob die Fotos die richtigen sind. Du weißt nicht, ob die Freunde einfach nur geklickt sind oder ob das wirkliche Freunde sind. Das verschwimmt alles. Das ist ein waberiges Gebilde, das einfach nicht mehr fassbar ist. Und niemand kennt niemanden, aber alle sind miteinander vernetzt. Und aus diesem Joch, würde ich sagen, müssen wir erstmal wieder rauskommen. Und es ist halt nicht einfach, weil es wurde uns zu lange, zu einfach gemacht, um da jetzt ad hoc von heute auf morgen wieder rauszukommen. Ich würde empfehlen, fangt langsam an, irgendwie euch für die anderen zu interessieren, sei es im persönlichen Umfeld oder im Netz, und hört einfach darauf, was die Leute sagen und was deren Meinung ist. Und eure Meinung könnt ihr dann mit dieser Diskussionsgrundlage kundtun. Und dann kommt man auch ins Gespräch. Mit einem Flyer funktioniert das nicht.
Sehe ich ganz genauso. Thomas, vielen Dank für diese schönen Worte, wie man also die Leute aus dem Netz herausbekommt, auch auf die Straße.
Danke.
Ciao.
Ciao.
Wie bekommt man also Menschen auf die Straße? Wie kann man Menschen aus dem Netz heraus oder vielleicht sogar die sich nicht mal im Netz befinden, dazu mobilisieren, sich gegen Überwachung stark zu machen? Darum geht's hier beim Social Media Blue Moon. Ihr könnt mitmachen unter der 0331 70 97 110. Ihr könnt auch mit twittern unter dem Hashtag Blue Moon oder ihr könnt sogar noch auf die Fritz Facebook Pinnwand schreiben und mir da einen Kommentar hinterlassen. Und Norman, der arbeitet bei der Bundeswehr und ist dort in der Aufklärungsarbeit tätig. Hallo Norman.
Hallo.
Und du hast gesagt, du hättest da etwas mehr Hintergründe. Ich kann mir da jetzt noch nicht viel drunter vorstellen, aber erzähl doch mal.
Okay, ich habe lange in der Aufklärung mitgearbeitet. Das muss man erstmal ganz klar sagen. Vom Sinn her ist es aber wirklich so, dass viele Meinungsäußerungen sehr, sehr naiv sind. Das heißt wirklich, wenn die Aufklärung von den USA und soweit ich mich zurückerinnere an die Bundeswehrzeit, waren wir ziemlich genau darauf angewiesen, dass man diese Aufklärungsarbeiten der US-Amerikaner nutzen konnte. Das ist da wirklich...
Was genau meinst du mit Aufklärungsarbeit?
Das hat so, also ich habe jetzt Erfahrungen bei KFOR im Kongo und in Afghanistan, dass es dann wirklich sich teilweise Soldaten mit in Cafés gesetzt haben und zugehört haben. Das heißt, die haben sich da einen Café bestellt und einfach nur zugehört, was die Leute ringsherum erzählen. Ja, und das ist, und wenn da irgendwelche Schlagworte gefallen sind, dann wurde das einfach weitergemeldet.
Aber das ist ja tatsächlich so ein Bedrohungsszenario, was also vielleicht einen persönlich viel mehr betrifft, als wenn das nur so ein diffuses Gefühl ist von, jemand könnte im Internet meine Daten durchleuchten, oder?
Ja, das Internet hat vieles leichter gemacht. Also ich rede jetzt gerade wirklich von Sachen, die sind 7 bis 10 Jahre her. Und ich denke auch, dass das Internet viele Sachen leichter gemacht hat. Gerade was die Kommunikation angeht. Was viele Leute denken, so, oh, meine Daten sind ganz speziell, meine Daten werden ganz speziell ausgewertet und whatever. Nee, da fällt vieles durch. Da fällt extrem viel durch. Und ja, da muss man ganz, ganz, ganz klar abwägen. Ne?
Aber ist das nicht genau der Punkt, wenn man halt so sagt, ah, da fällt eh so vieles durch, dann betrifft es ja die Leute schon wieder nicht mehr. Dann denken sich, ach meine Güte, warum soll ich mich dann jetzt genau über diese Thematik, über Überwachung aufregen? Dann bleiben ja alle wieder auf ihrem Hintern sitzen und machen nichts, oder nicht?
Ich bin persönlich der Meinung, dass nicht die Überwachung an sich das Problem ist, sondern dass die Speicherung das Problem sein könnte. Das heißt, wie auch immer sich die weltpolitische Lage äußert, generiert und whatever, sagen wir es mal so, wir wissen ja nicht, was in 20 Jahren los ist, ob sich in 20 Jahren in Deutschland nochmal eine Diktatur entwickelt oder wo diese Diktatur sich hinentwickelt oder was auch immer, also wo sich die Aversion der Menschen nochmal hinentwickelt, dass auf diese Datenspeicherung, sagen wir mal Homosexuelle, dass dieser Datensatz nicht mehr existiert im Endeffekt. Ne? Also sagen wir mal, in 20 Jahren sagt irgendjemand so Homosexuelle, wir müssen da nochmal nachsteuern mehr oder minder und existiert ein Datensatz von heute und ja, wäre schlecht.
Das ist ja was, was in der Nazi-Diktatur passiert ist.
Ja, im Endeffekt schon. Und wir können in der Zukunft nicht sagen, was passiert im Endeffekt. Das ist mal meine...
Das stimmt und genau das ist ja das Problem. Und deswegen wäre es doch eigentlich so wichtig, dass also mehr Leute dagegen protestieren, auch gegen die Speicherung von Daten. Aber es passiert ja alles nicht. Wie lösen wir denn dieses Problem?
Wie gesagt, ich bin nicht generell gegen die Überwachung, sondern gegen die Speicherung.
Ja, ja, aber auch gegen die Speicherung, das ist ja ein ähnliches Thema. Auch darüber regt sich ja kaum jemand auf. Also es ist zumindest nichts, was also sehr präsent in der öffentlichen Wahrnehmung ist. Da gibt es halt irgendwie eine Elite, die dieses Thema irgendwie interessiert. Und es gibt viele sehr netzaffine Leute, die das interessiert. Aber es scheint irgendwie nicht so auf die große Bevölkerungsmasse überzuschwappen. Und da ist doch der Punkt, warum ist das denn so? Warum interessiert die Leute die Speicherung nicht?
Das schwappt schon eigentlich auf die breite Bevölkerung über, aber nicht in Deutschland. Weil wie gesagt, die Deutschen sind, oder nicht wie gesagt in dem Moment, aber meine Erfahrung ist, dass die Deutschen, was das angeht, relativ müde sind. Die Deutschen sind daran gewöhnt, dass das deutsche Recht sehr, sehr teuer ist. Und der Deutsche fängt doch sofort an mit dieser, sobald sowas publik wird, mit dieser Abwehrhaltung, ich habe ja eh nichts zu verbergen. Mhm. Wo man sagt, so, ja,
Da hat gerade auch der Markus auf Twitter geschrieben, weil vorhin jemand auch dieses Argument schon mal brachte mit, ich habe ja nichts zu verbergen, hatte jemand auf Facebook gepostet
bei Fritz.de.
Und der schrieb dann, ja, wenn er nichts zu verbergen hat, dann soll er doch einfach mal seine Kontodaten Online-Banking posten, einfach mal nur so zum Gucken. Ich finde, das ist natürlich ein sehr provokantes Statement. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr treffend. Ne? Wer nichts zu verbergen hat, der kann ja dann einfach mal alles offenlegen. Und dann merkt man halt so, gibt es ja doch so ein paar Sachen, ne?
Objektiv sowieso mit der Schufa. Da hat er doch sowieso mit diesen Kontodaten. Hat er doch überhaupt, oder was heißt mit, welche Daten auch immer er, oder mit wem auch immer er einen Vertrag eingeht, die auch einen Vertrag mit der Schufa hatten, die können ja Daten über ihn repräsentieren, auf die er gar keinen, auf die er gar keinen Zugriff mehr hat. Ne, also insofern mit Kontodaten hin und her in Deutschland, ja, ist auch wieder so eine haarige Geschichte.
Klar, ist das eine haarige Geschichte.
Ja, das verzerrt ja schon wieder auch so wieder so ein bisschen den Wettbewerb in Deutschland. Ja, das ist eine ganz haarige Nummer, gerade in Deutschland. Im Endeffekt, in Frankreich wären sie sowieso, wäre man mit der Nummer sowieso sofort aufs Dach gestiegen. In Deutschland, ja, das sind so alle so ein bisschen verhalten.
Wie ist denn das bei dir? Also bist du da auch verhalten oder engagierst du dich tatsächlich in irgendeiner Form?
Ich arbeite eigentlich offiziell im Online-Gaming und ich wohne offiziell auf Malta. Also mir ist das eigentlich im Objektiv völlig Rille. Aber ich mache da so...
Aber Überwachung macht ja nicht an Ländergrenzen halt.
Doch, eigentlich in dem Moment schon, doch. Ich mache nur meine Beobachtung in diesem Moment. Ne? Das möchte ich mal an dem Punkt so mal da kundtun in dem Moment.
Okay. Das heißt also, solange es dich persönlich nicht betrifft, ist es dir dann auch irgendwie Wurst?
Mich betrifft es also, wenn es mich persönlich betreffen würde, wüsste ich, wie ich da rauskomme. Ich habe ein ziemlich hohes Klagebudget. Aber ich denke jetzt auch mal so an die an die Familien, die das nicht haben. Das heißt, jetzt fließt da irgendwo eine Online, nehmen wir mal Familie XY, die irgendwo einen eBay-Verkauf gemacht hat und die haben jetzt da einen unverhofften Eingang von 300 Euro. Jetzt hat offiziell, kann jetzt das Jobcenter da reingucken und whatever. Das ist eine ganz, ganz lange Kette und da müsste man mal nachsteuern.
Norman, ich muss dir leider sagen, ich muss jetzt hier, weil die volle Stunde gleich da ist, wieder diesen hübschen Sendungsopener fahren. Ich danke dir sehr, dass du angerufen hast. Lass dich nicht überwachen.
Nein, das ist noch nicht.
Mach's gut, Norman.
Okay, danke.
Ciao.
Fritz.
Die zwei Sprechstunden.
Mit Theresa Sickert. Ihr seid beim Social Media Blue Moon gelandet. Noch eine Stunde lang sprechen wir darüber, was euch im Netz bewegt hat. Wir sind irgendwie noch mittendrin in der Diskussion um Überwachung und warum eigentlich dagegen so wenig protestiert wird. Eine Debatte, die es eigentlich schon seit ein paar Monaten gibt und trotzdem hat man so das Gefühl, es wird zwar irgendwie drüber geredet, die Medien schreiben viel drüber und trotzdem passiert nicht so richtig was. Und die Leute gehen nicht für ihre Rechte auf die Straße und man fragt sich so ein bisschen so, hä? Woran liegt denn das eigentlich? Diskutiert da mit mir drüber unter der 0331 70 97 110. Ihr könnt aber auch aufs Fritz Facebook-Profil schreiben. Das haben auch schon ganz viele andere Leute getan. Oder ihr twittert mit mir. Ihr könnt mich entweder direkt antwittern oder ihr nutzt das Hashtag Blue Moon. Dann finde ich auch, was ihr da schreibt. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr euch auch einklingt in die Diskussion hier über Überwachung. Und Konstantin, betreibt irgendwie eine Internetseite im Netz und den hat diese ganze Überwachungsdebatte scheinbar auch sehr beeinflusst. Ich bin gespannt. Hallo Konstantin.
Einen wunderschönen, ja. Also erstmal die Frage beantworten, warum die Leute nicht auf die Straße gehen, weil also entweder, wie gesagt, Angst um Wohlstand, Angst um Gesundheit. In dem Fall ist es Angst um Gesundheit, ne? Freiheit statt Angst, ganz klar.
Ne? Kannst du mir das mal genauer erklären? Warum ist das Angst um die Gesundheit?
Ne, einfach wegen Terror sozusagen. Also diese Überwachung ist ja hinter dem Vordergrund, dass wir Terroristen damit abwehren wollen im Endeffekt, ne? Und um seine Gesundheit hat halt, ich sag mal, der Durchschnittsbundesbürger massive Angst sozusagen und deshalb akzeptiert er diese.
Ah, ich verstehe.
Das ist der erste Punkt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist definitiv, dass die gerade vielen Leuten fehlt einfach die nötige Medienkompetenz und die beschäftigen sich nicht mit der Seite, mit den Sicherheitsinstellungen und die ist dann halt einfach jede Scheiße öffentlich. Also jetzt bin ich halt auf Klo gewesen, jetzt habe ich das gemacht. Also die Leute posten schon von sich aus ihr ganzes Leben ins Internet. Das ist eigentlich überflüssig, dass die NSA noch bei Facebook guckt, weil ich kann nämlich auch bei Facebook ein. Also ich muss keinen Zugriff auf die Datenbank haben oder so. Das ist ja bei vielen ist das einfach überflüssig.
Ja, aber mal ganz ehrlich, jeder stellt sich doch im Netz so ein bisschen anders da, als er jetzt eigentlich ist. Deswegen ist es ja auch so schwierig jetzt zu sagen, das wäre hier irgendwie so eine 1:1 Übertragung, sondern
das ist korrekt. Ja,
das natürlich. Bild, was man im Netz hat, ist ja mit Sicherheit ein anderes als das, was der Mensch tatsächlich ist.
Das ist richtig. Nur ist es ja so, dass halt diese NSA-Leute, die haben natürlich entsprechend Geld zur Verfügung und die kommen halt dann an deine IP ran. Über deine IP komme ich daran, wie du heißt, ne? Dann habe ich sofort deinen richtigen Namen im Zweifel. Oder ob du gerade im Internetcafé sitzt oder ob du halt gerade über WLAN drinne bist und so. Also das muss dann halt, die ergänzen halt diese Informationen dann immer weiter und dann sieht man halt schon, ist die wahre Identität hinter dem Facebook-Profil, also wie ist die Differenz sozusagen zwischen seiner Facebook-Identität und seiner wahren Identität. Also wenn ich jetzt zum Beispiel immer von zu Hause nur Facebook nutze, ne, und direkt reingehe und immer diese IP nehme, dann kann ich ja die IP rückwärts auflösen, dann habe ich halt deinen Anbieter irgendwie. Und im Zweifelsfall kann ich dann halt auch abfragen, wenn ich schnell genug bin, wie ist die Adresse hinter dieser IP sozusagen. Ne? Und in dem Moment habe ich ja deinen richtigen Namen denn an der Stelle und über deinen richtigen Namen kann ich zum Einwohnermeldeamt gehen, dein Foto abholen, deine Personalausweisnummer abholen, deine Telefonnummer abholen und ich habe deine Facebook-Bilder und kann gucken, ob dein Facebook-Bild identisch ist mit dem Bild, was beim Einwohnermeldeamt hinterlegt ist und so weiter und so fort. Und dann basteln die halt das immer weiter zusammen, ne? Im Endeffekt.
Richtig, und da wird's gruselig. Und trotzdem?
Da wird's so gruselig,
Und trotzdem passiert da so wenig. Woran liegt das?
Ja, ne, einfach weil die Leute das akzeptieren sozusagen. Das geht halt um Terrorismus, erzählt man ihnen. Aber das ist natürlich Bullshit. Letztens haben die Leute gesagt, wir hätten 50 Terroranschläge vereitelt und wollten dann irgendwie eine Statistik raushauen, welche sie eigentlich vereitelt haben. Aber die kam halt nie, sozusagen.
Ne? Ich finde, es stellt sich abgesehen davon auch die Frage, ob es das rechtfertigt, selbst wenn es 50 Terroranschläge gewesen wären, dass man also Millionen von Menschen deswegen überwacht.
Ja.
Ob das also auch noch in einem Verhältnis steht, das steht ja auch nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier.
Kommt man da natürlich zu, also so wie ich das wahrnehme. Internet ist halt böse, ne? Ich meine, man muss mal gucken, arabischer Frühling, viele Regime, Regierungen wurden durchs Internet gestürzt sozusagen, einfach weil die Leute organisieren sich da, die tun da ihre Meinung kund, Meinungsfreiheit hin oder her, aber im Endeffekt, man schüchtert die Menschen ja ein, ne? Weil ich baue jetzt ein Programm und dieses Programm analysiert und macht und tut und holt überall Daten und verlinkt die miteinander und sagt jetzt alles klar, 70% wahrscheinlich macht er morgen einen Anschlag, morgen ist das BKA bei dir und holt dich ab und du sitzt 24 Stunden im Gefängnis und übermorgen ist es in der Bild-Zeitung, ne? Und in dem Moment überlegen sich die Leute dann halt sozusagen, was sie da schreiben, so, ne? Im Endeffekt, man muss sich angucken, was die Leute schreiben. Belanglose Scheiße. Immer mehr. Also das, Entschuldigung, jetzt das. Aber
voll für dieses Wort. Konstantin.
Genau, belanglose Sachen halt, ne? Also das ist natürlich nicht gewünscht, dass du dich da über Politik äußerst im Internet. Und deshalb musst du halt mundtot gemacht werden. Das ist das Nächste.
Findest du das so? Ich habe das Gefühl, dass im Internet tatsächlich durchaus auch hochpolitische Menschen unterwegs sind und dort sich austauschen, aber sie tauschen sich halt nur untereinander aus.
Richtig, richtig. Die breite Masse, das meinte ich ja, die breite Masse, die spammt es halt zu. Man muss doch bloß mal gucken, wenn man jetzt irgendwie 100 Facebook-Freunde hat oder so, dann wird man den ganzen Tag zugespammt irgendwie, ne? Und dann, oh nee, ja, deine Katze hat jetzt wieder einen Floh, na toll, ne? So ungefähr. Also das ist halt belanglos, das interessiert niemanden. Das ist wirklich eine Minderheit. Und das Nächste, was ich denke, warum die das machen, ist auch natürlich Wirtschaftsspionage. Ganz klarer Fall, das ist halt das nächste Ding, warum man sowas macht. Diese Daten lassen sich ja zu Marketingzwecken nutzen, ne? Die kann man ja verkaufen im Endeffekt. Dafür gewinnt man die Daten hoch, das ist der nächste Punkt. Aber im Endeffekt der eigentliche Grund, für was man das verkauft, das finde ich halt scheinheilig. Weil erst erzählt man den Leuten, hier im Nahen Osten sind die Terroristen und dann überwache ich das Internet in Europa und warum nicht im Nahen Osten,
wenn da und das Merkel-Phone.
Ja, genau. Ja, also das ist halt, und wie gesagt, das hast du ja auch das Problem, dass halt die Daten dreimal um die Welt geroutet werden. Selbst wenn du deinem Nachbarn Hallo schreibst bei Twitter ungefähr, ne?
Mhm.
Und dann hat der Chinese da eine Kopie von deinen Daten, die Amerikaner, die Russen, ne? Das weißt du ja dann halt gar nicht. Und
was
naja.
Ich ganz spannend an dieser Sache finde, ist ja, dass
ja.
trotzdem gerade also ja eigentlich junge Menschen mehr oder weniger alle ständig online sind. Und dass
ja.
man eigentlich ja glauben müsste, sie müsste es doch noch dann eigentlich interessieren, was also mit ihrer Online-Welt passiert. Denn eigentlich jeder von uns bewegt sich mehr oder weniger selbstverständlich, würde ich sagen, heute doch eigentlich irgendwie im Netz. Also wer
richtig, ja.
guckt denn zum Beispiel noch die Bahnfahrt tatsächlich im Buch nach? So, das schlägt
ja.
jeder natürlich irgendwie in mit einer App nach oder schaut
genau.
zumindest zu Hause im Browser,
genau.
wie man von A nach B kommt.
Ja.
Genauso, wenn man den Urlaub bucht, das passiert irgendwie alles mittlerweile online. Also so viele Lebensbereiche finden irgendwie online statt. Auch das,
ja, das
Austauschen
ist,
mit Freunden findet online statt. Warum zur Hölle nehmen die Leute das trotzdem hin, dass also sie so durchleuchtet werden, dass ihre Freiheiten so eingeschränkt werden, obwohl so ein großer Teil ihres Lebens im Internet stattfindet?
Das ist eine sehr gute Frage. Wie gesagt, also im Endeffekt würde ich das halt auch einfach damit beantworten, weil man verkauft es dem halt den Leuten immer unter dem Vorwand, das halt wegen den Terroristen, sehen die Terroristen, immer die Terroristen. Ne? Die Wahrheit ist aber, dass man lange vor dem 11. September schon diese Internetüberwachung gemacht hat, und wenn man sich anguckt, welche Möglichkeiten die NSA mittlerweile hat, ne? Die betreiben diverse Rechenzentren, die haben da petabyteweise Speicher und jedes Jahr wird es mehr, jetzt haben sie letztens wieder eins und so. Ja, denke ich schon. Also das ist einfach auch der Terrorismus, das ist den Leuten halt egal, sozusagen, im Endeffekt, weil das schränkt ihre Freiheit ja nicht, das ist nicht greifbar wahrscheinlich, das ist ja was Virtuelles, ne, im Endeffekt.
Hanne Adam schreibt gerade auf Twitter, alle
ja.
sind abgestumpft und empfinden sich als handlungsunfähig
ja.
und die Möglichkeit, die Zeit zurückzudrehen, die besteht eben nicht.
Ja, genau, das denke ich auch, dass sie halt auch abgestumpft sind, die Leute, denen ist das halt einfach egal, sozusagen. Wie gesagt, die schreiben ja von sich aus, das meinte ich ja, die schreiben ja von sich aus sowieso alles drin öffentlich, dass es jeder lesen kann, überall. Ne?
Wie ist es denn bei dir? Du hast ja gesagt,
ja.
es hat dich selber in deinem Berufsleben auch und in deinem Privatleben ja scheinbar auch irgendwie beeinflusst. Was
ja.
hat es bei dir jetzt verändert? Also kommunizierst du jetzt anders im Netz als vorher? Nutzt du vielleicht zum Beispiel eben Facebook nicht mehr, weil du weißt, okay, da hängt irgendwie auch die NSA mit dran und kann da immer mal gucken, was du so treibst?
Also Facebook nutze ich generell höchstens einmal die Woche, wenn ich ehrlich bin. Also jetzt, wenn irgendwelche Sachen sind oder so, wo man halt mal seinen Senf dazugeben muss, aber ansonsten eigentlich wirklich selten. Ich nutze es halt einfach so, ich gucke mir das halt an, halt, da ist es wirklich auch eher so technisches Interesse und halt wie das, was sich verändert hat bei denen. Dafür nutze ich das eigentlich nur. Also nicht, um da jetzt irgendwie zu tauschen und so, oder überhaupt nicht. Einfach bloß alles mal durchklicken und dann bunk. Und für mich geändert hat sich eigentlich nichts, weil ich weiß nicht, wie die Seite hieß, aber die hatte das Motto, Login to go out, sozusagen.
Mhm.
Und das habe ich mir dann irgendwann auch auf die Fahne geschrieben und dachte, okay, ja, man kann da Dinge tauschen, aber gerade wenn es darum geht, neue Leute zu treffen, dann ist das halt ideal, ne? Weil man hat halt irgendwie so ein Frontend, da kann man halt eine Datenbanksuche machen mit seinen drei Kriterien, dann schreibt man die Leute an, tauscht eine Telefonnummer und nächstes Wochenende geht man mit denen irgendwie Bier trinken im Endeffekt. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt, also stellt sich für mich eigentlich nicht so die Frage, was sich jetzt ändern muss. Also ich schreibe da generell wenig Sachen drin über mich, ehrlich gesagt.
Jetzt aber es geht ja nicht nur um Facebook, es geht ja,
ja.
um die gesamte Internetkommunikation. Also hat sich
ja.
irgendwas verändert? Würdest du jetzt sagen, so bestimmte Dienste nutze ich jetzt einfach nicht mehr, oder ich habe angefangen zu verschlüsseln, oder ich bin tatsächlich eben zum Reden in den Wald gegangen. Also ist da
ja.
irgendwas passiert oder hat es dich tatsächlich null tangiert? Du hast es nur zur Kenntnis genommen und halt auch gedacht so, ja mein Gott, habe ich doch gewusst.
Ja, ne, dass das so ist, das war jetzt eigentlich nichts Neues, ne, dass sie das machen und dass das halt immer weiter ausgebaut ist. Das ist das eine, deshalb hat sich auch niemand drüber aufgeregt, denke ich mal. Bei mir ist das so, also was ich mache oder immer versuche, ist, dass ich halt immer verschiedene Namen verwende, versuche, ne, so tue, als hätte ich da mehrere Identitäten, sage ich mal. Verschlüsselung ist auch ein Thema, ne. Immer, dass das S da oben drin steht in der Leiste und die Leiste grün ist am besten oder wenigstens gelb halt, ne? Ja, ansonsten eigentlich nichts weiter. Nö, gar nichts. Also für mich hat sich, wie gesagt, wenig geändert jetzt an der Stelle. Also ich hatte da auch noch nicht so, noch keine Probleme, dass ich jetzt halt in irgendein Suchmuster hingefallen bin mit irgendwelchen Äußerungen und dann halt tatsächlich dann auf einmal das geklingelt hat und man eine Rauchgranate in seiner Wohnung hatte, ne, und dann halt, ne, das ist ja kein Quatsch. Also
ja, aber das ist ja auch schon die größte Eskalationsstufe, die du haben kannst.
Das ist richtig.
Kommt ja erstmal überhaupt sozusagen die intensive Überwachung. Vorher wirst du vielleicht durch einen Post auffällig und danach guckt man aber ganz genau, was du so machst. Ist das nicht ungemütlich?
Ja, natürlich schon, weil im Endeffekt die nutzen halt Programme, die Programme schreiben Menschen und die arbeiten nach bestimmten Filterkriterien und dann jetzt einfach nach Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlich bist du Terrorist, deshalb wirst du jetzt festgehalten und verhört. Ne? Muss nicht gleich Waterboarding dahinter kommen sozusagen, aber ne? Also wenn du dann halt, also Guantanamo ist ja das beste Beispiel im Endeffekt. Das ist ja sowas Ähnliches. Da sind die Leute auch auf Verdacht mehrere Jahre festgehalten. Aber eine Sache wollte ich noch erzählen und zwar.
Na, schieß los?
Zum Thema interne Überwachung, da ist es halt so, wenn man jetzt postet, ne? Also ich weiß es nicht, jetzt hat jemand ein Foto gepostet und ich mache halt einen Kommentar darunter, dass es dann, also bei, dass ich das halt dann auch eigentlich so handhabe eigentlich, dass wirklich nach Wörterbüchern gescannt wird. Also als erstes wird deine Sprache analysiert, so, also welche Sprache, in welcher Sprache schreibst du für gewöhnlich? Dann rennt er durch ein Wörterbuch durch und wenn da halt ein Wort drin ist, was halt trifft, Selbstmord beispielsweise, Suizid, weiß ich nicht, Sprengstoff, Bombe, Drogen, ja irgendwie Schimpfwörter, sag ich mal, oder so, dann zack, wird es halt getrackt sozusagen und dann, wenn du halt zu oft drinne stehst, sozusagen, dann werden deine Sachen halt gelöscht. Also einfach auch, um sich die Arbeit dann zu erleichtern. Sozusagen dafür das halt auch zu machen und halt um die Leute auch ein bisschen, dass die sich halt auch zusammenreißen teilweise, weil das ist sonst echt nicht möglich. Also das, ja, das kann auch positiv genutzt werden, das wollte ich jetzt eigentlich damit loswerden.
Okay.
Genau, diese Filterung im Endeffekt, weil das ist ja das, was diese NSA-Typen auch machen erstmal. Also die machen noch andere Sachen, aber die scannen halt auch einfach Wörter sozusagen, wenn du einen Text hast, ne?
Aber eröffnet nicht diese Filterung immer ein Türchen zu Zensur? Weil dann ist ja erstmal die Möglichkeit, die technische Möglichkeit schon da.
Ja.
Und wenn man irgendwie fängt man erstmal mit Inhalt 1 an und dann wird es aber ganz schnell vielleicht auch Inhalt 2, weil das irgendwie so eine Grauzone ist und dann wird es irgendwie immer mehr, ja, meinst du nicht?
Ja, natürlich, die Anmerkung ist berechtigt. Also das ist ja, das soll ja nicht so denn, dass das sofort verschwindet an der Stelle. Das ist ja einfach bloß, dass es hintenrum dann halt getrackt wird und dann sich irgendwann jemand angucken soll nachher, ne? Und das einfach, wenn du halt, ja, dich einfach, dass die Leute sich zusammenreißen. Stichwort Cybermobbing, dafür einfach, ne, weil das war jetzt schon ein paar Mal, dass die Leute da irgendwie monatelang gemobbt wurden und sich dann das Leben genommen haben mit einer Überdose Waschpulver. Da war das, glaube ich, letztens in Kanada ein junges Mädchen gewesen von irgendeiner Highschool oder so. Ja. Da hätte das halt geholfen gegen, natürlich, also es ist halt natürlich dieselbe Methodik, aber ja, also ich weiß nicht, das komplett abschaffen ist eigentlich für den Arsch, weil irgendeiner scannt halt sowieso und mit Scannen. Ich finde das nicht, und halt, wie gesagt, Facebook macht das halt zu Werbezwecken. Ne?
Also stört es dich eigentlich gar nicht?
Das ist ja ein anonymes Tracken an der Stelle. Also was Facebook macht, ist nicht anonym, natürlich nicht, aber wenn ich jetzt einfach nur gucke, dass die Regeln eingehalten werden, sozusagen, und dass sich die Leute nicht beleidigen und nicht jemand zu, ja, weiß ich nicht, irgendwelchen Sachen aufruft, dann nö. Genau. Also das Ding ist, was ich finde, natürlich ist es so, bei Facebook ist zum Beispiel auch, weil du gesagt hattest, Verschlüsselung, bei Facebook ist es ja standardmäßig, glaube ich, dass man nicht über eine verschlüsselte Verbindung reingeht, ne?
Ach, das schon, aber das hat in dem Moment nicht unbedingt was zu sagen, weil deine Daten liegen ja eh auf einem Server ganz woanders, wo halt dann eben auch ein Geheimnis drauf zugreifen kann. Da bringt dir dann in dem Moment deine verschlüsselte Verbindung relativ wenig.
Das ist richtig, aber das liegt halt auch daran, weil halt Facebook mit der NSA kooperiert sozusagen. Also die NSA hat halt Schnittstellen zu Facebook, um es einfach mal so zu sagen. Ne? Weil diese HTTPS-Verschlüsselung, die könnten die auch nicht mal eben knacken von allen Leuten. Also da haben die einfach nicht das Geld. Und das ist zum Beispiel wirklich eine Möglichkeit, wo man sich dagegen wehren kann, wenn man jetzt standardmäßig wirklich immer Verschlüsselung nutzt und dann die Leute dann auch mal ein bisschen mehr Geld ausgeben für längere Schlüssel. Ne? Weil je länger der Schlüssel, je länger brauchen die auch, um das wieder auseinander zu popeln.
Was meinst du mit mehr Geld ausgeben für einen längeren Schlüssel?
Na, der Standard ist ja, weiß ich nicht, jetzt hier oft hat es so 128, mittlerweile 256-Bit-Verschlüsselung. Mhm. Einfach von den Zertifikaten, die Schlüssel sozusagen. Mhm, okay. Das meinte ich schätze. Und je stärker die halt werden, ne, je mehr Probleme haben die natürlich dann am Endeffekt. Und irgendwann, wie gesagt, Amerika ist ja jetzt pleite, ne? Genau. Das ist, oder zum Beispiel bei E-Mails kann man das ja auch machen.
Machst du das?
Nein.
Warum?
Ja, das Problem ist, der andere muss es ja dann auch haben. Und die vielen Leute, die dann E-Mails kriegen, die kommen damit einfach nicht klar an der Stelle.
Ja, aber meinst du nicht, dass das so eine Argumentation halt auch wieder ist, na, wenn ich das jetzt alleine mache, bringt's ja nicht. Und dann kann ich ja damit irgendwie nichts anfangen. Aber wenn das jetzt jeder sagt, dann kommst du natürlich aus genau dieser Mühle ja auch nicht raus. Irgendwer muss doch mal anfangen.
Ja, das Ding ist ja, also ich benutze jetzt hier zum Beispiel gerade einen Webmailer. Da habe ich ja keine Möglichkeit, die Mail an sich zu verschlüsseln. Gut, ihr könnt jetzt hier irgendwie eine verschlüsselte Datei reinhauen, ne? Und da ist ja auch ein schönes Beispiel. Da gab es in Amerika die zwei Webmail-Dienste, die verschlüsselte E-Mails angeboten haben, ne? Die ja da, naja, jetzt nicht mehr da sind, um es mal so zu sagen. Aus unerfindlichen Gründen. Und ja, das wird schon tot gemacht. Also, weiß ich nicht, das ist auch so eine Sache, das, was ich vorhin sagte, Medienkompetenz, und das ist halt irgendwie, dass die Leute von der Technologie keine Ahnung haben. Also wenn ich jetzt hier ein Thunderbird habe, da muss ich ja irgendwie so ein Add-on reinhauen, ein Nickmail oder so, und dann hier so ein GPG rüberhauen, und dann muss der andere meinen Schlüssel haben und hast du nicht gesehen und so. Und ja, das verstehen die meisten halt schon wieder nicht. Und wenn ich das dann auf dem Smartphone auch noch mache, dann muss ich da erstmal eine Mail-App haben auf dem Smartphone, die dann wieder diese Verschlüsselung kann.
Glaubst du denn, wenn diese ganze Technik ein bisschen einfacher wäre, mehr Leute auch sagen würden, ja klar, dann nutze ich das halt?
Auf jeden Fall. Also das sehe ich schon. Weil zum Beispiel, was ich sagte, ein Schlüssel, was ist so ein Zertifikat, was macht das, was ist hier GPG, hast du nicht gesehen? Oder SSL, da können die meisten halt einfach überhaupt nichts mit anfangen. Einfach die Tatsache, wie diese Verschlüsselung funktioniert. Ne?
Aber ist das denn wichtig zu wissen, wie dieser Prozess an sich funktioniert?
Nein, das ist doch eigentlich nur wichtig, dass ich weiß,
dass es sozusagen meine Kommunikation sicher macht.
Genau.
Und dass ich das nutzen kann, um mich selber zu schützen. Reicht das nicht aus?
Ja, natürlich, nee, also nicht, ich meinte jetzt einfach bloß so, wie das funktioniert jetzt von der Usability her, sag ich mal, jetzt nicht so technisch gesehen. So, das ja, natürlich, das reicht aus, klar, die müssen das nicht technisch, aber das ist halt das Problem, das ist halt umständlich im Endeffekt immer, weiß ich nicht, da wäre das, also zum Beispiel jetzt fürs Handy, da weiß ich nicht, gibt es jetzt zum Beispiel bei Android, wüsste ich jetzt nicht so aus dem Hut, irgendeine App, die das anbieten würde, standardmäßig.
Streamer.
Okay, gut. Aber bietet das zum Beispiel an, dass ich meinen Schlüssel auch irgendwie, wie kriegen die anderen Menschen jetzt meinen Schlüssel?
Na ja, klar, die müssen alle schon denselben Messenger benutzen, das ist dann schon so.
Ja, genau.
Aber im Endeffekt, guck mal, wenn jetzt jeder irgendwie WhatsApp nutzt, da brauchst du ja auch, wenn du deine Nachricht verschicken willst, auch jemanden, der WhatsApp hat.
Richtig, also da muss...
Also daran scheitert es jetzt nicht.
Schon Standard, sage ich mal. Aber das Ding ist natürlich, dass wenn jetzt jemand kommt und so eine App hat und dir das anbietet und vielleicht auch irgendwie es gibt ja sowas wie K-Server, ne, zum Beispiel, kann er meinen Schlüssel öffentlich ablegen und dann kann da jeder drauf zugreifen. Gibt's ja auch alles schon. Seit Jahrzehnten, nee, nicht Jahrzehnten, aber seit Jahren, sage ich mal. Aber das ist halt in den Apps wieder nicht drin. Also ich denke schon, das müsste einfacher gemacht werden irgendwie den Leuten. Wie halt diese Webmailer in Amerika, die man halt, ja, verboten hat. Oder die es jetzt von alleine aufgegeben haben, ich weiß es nicht.
Ich frage mich ja immer so ein bisschen, ob, selbst wenn die ganze Handhabung ein bisschen einfacher wäre, dass die Leute trotzdem nutzen würden, oder ob sie trotzdem sagen würden, warum soll ich mich jetzt, selbst wenn die Software einfach ist, warum soll ich mich darauf einstellen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe ja eh nichts zu verbergen und mir ist das alles egal und ich merke von dieser ganzen Überwachung sowieso nichts.
Ja, natürlich, das ist ja das Problem, was man hat. Man merkt es einfach nicht, ne? Es ist halt intransparent. Du merkst es ja erst in dem Moment, wo dann halt Leute vor deiner Tür stehen, ne? Im Endeffekt vorher merkt man da nichts. Das ist schon das Problem. Das ist eine gute Frage. Wenn das einfacher wäre, ob die Leute das benutzen würden, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
Was glaubst du denn, wie man den Leuten sowas schmackhaft machen könnte?
Eine Verschlüsselung?
Mhm.
Das ist eine gute Frage, ja.
Wie könnte man das dir schmackhaft machen? Du hast ja auch gesagt, du würdest jetzt auch nicht unbedingt deine Mails verschlüsseln, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nein, Also angenommen, ich schicke jetzt jemandem eine verschlüsselte E-Mail, ne, und der andere, der hat meinen Schlüssel noch nicht und hast ihn nicht gesehen und dies und das, dann müsste der irgendwie an der Mail sehen, ah, diese Mail ist verschlüsselt, das sieht er ja auch, aber er müsste dann halt gleich irgendwie einen Button haben, ja, hier geht's irgendwie dahin, wo du seinen Schlüssel bekommst, im Endeffekt, sozusagen. Wenn ich das jetzt mit meinem verschlüsselt habe, ne, irgendwie so. Aber ich will ja eigentlich nicht, dass er meinen Schlüssel hat. Ne? Eigentlich ist es, das ist ja genau dann wieder der Punkt, an dem man ist, um das sicher zu machen. Müsste dann, ja, weiß ich nicht, wie macht man das denn am besten? Er müsste ja erst den Schlüssel erstellen und den mir schicken, dass ich das mit seinem Schlüssel verschlüsseln kann, weil sonst hat er ja meinen Schlüssel. Ne? Das wäre totaler Quatsch. Dann haben ja alle denselben Schlüssel nachher im Endeffekt. Also das, wenn ich einfach jetzt, dass man ein Feature hat, man schickt jemandem eine verschlüsselte Mail und er kann die irgendwie entschlüsseln. Aber da ist halt so technische Probleme mit dem Schlüssel an der Stelle.
Ja, den Schlüssel brauchst du ja, sonst ist ja nicht mehr verschlüsselt, ne?
Ja, ja, genau, da beißt sich die Katze in den Schwanz an der Stelle. Das, ja. Da gibt's noch keine gute Lösung, bin ich der Meinung. Also ich wüsste jetzt keine aus dem Hut. Ist nicht. Halt irgendeine Plattform im Internet, aber die wird halt dicht gemacht dann. Ich weiß nicht, wenn man
eine unverschlüsselte Plattform im Internet.
Nee, auf der Plattform sind die Sachen auch verschlüsselt irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht, das ist schwierig.
Müsste denn passieren, zumindest, selbst wenn du jetzt sagst, mir ist das jetzt alles noch zu unbequem mit irgendwelchen Verschlüsselungstechniken und sonst was, weil mir das alles zu aufwendig ist und das nutzt ja eh kein Mensch. Was müsste denn zumindest passieren, dass du sagen würdest, ich protestiere aber zumindest für meine Rechte?
Was da passieren müsste? Na, dann müsste das schon mehr Fälle geben, wo man das halt tatsächlich öffentlich mitkriegt, dass da halt Leute geschädigt wurden sozusagen, also weil sie halt einfach mal eingebuchtet wurden, weil sie halt angeblich ein Gefahrenpotenzial sind, wenn sowas öfter passiert zum Bleistift. Aber das wäre eine Sache, oder...
Meinst du nicht, dass es ein bisschen doof ist, so lange zu warten, bis es soweit ist?
Ja, das ist richtig. Eine andere Möglichkeit ist definitiv, wenn jetzt halt diese, ich sag mal, die Vorratsdatenüberspeicherung, die seitens des Staates über diese Geheimdienste betrieben wird an der Stelle, wenn da einfach mal ein Datenleck drin ist, ne? Also bei der NSA arbeiten irgendwie 100.000 Leute und ne? Was? Wer garantiert mir denn, dass diese 100.000 darauf aufpassen und nicht mit den Sachen handeln gehen danach, nach der Arbeit?
Ich bin ganz sicher, dass die da nicht drauf aufpassen.
Wahrscheinlich nicht, genau. Und das, wenn sowas halt rauskommen würde, also man hat halt mit dem Vorwand, ja hier, es geht nur um Terrorismus, halt, weiß ich nicht, E-Mail-Adressen hast du nicht gesehen, also komplettes Profil abgegriffen mit Personennummer und hast du nicht gesehen, letzte Mailadresse und na. Und wenn die dann halt einfach mal auf irgendeiner Börse landen, sage ich mal, das wäre vielleicht auch so eine Sache. Aber das wundert mich, dass das noch nicht passiert ist, ehrlich gesagt.
Ich hoffe, dass das nicht passieren wird.
Nein. So. Also da die haben ja wirklich alle Daten im Endeffekt, ne? Dann ja nicht nur dein Facebook-Profil, sondern halt auch die Daten, die der Staat über dich dann hat. Das war ja auch die Sache hier mal gewesen, von wegen die Einwohnermeldeämter dürfen deine Adressdaten irgendwie verkaufen an der Stelle. Das war auch mal gewesen. Das haben sie ja dann schnell gekippt, die Leute. Ja.
Besser ist das. Konstantin, Gut. Ich danke dir sehr für deine offenen Worte.
Ja.
Dich habe ich auch nicht dazu gekriegt. Für ein bisschen mehr Protest.
Ja. Ich
hoffe, es wird nicht so weit kommen. Dass wir also diese Szenarien, die wir hier gerade besprechen, dass die tatsächlich eintreten, dass also irgendwann jemand mal an deine Tür klopft.
Ja, okay. Ja, das hoffe ich auch. Okay.
Alles klar. Mach's gut, Konstantin.
Ja. Ciao.
Ihr seid immer noch beim Social Media Blue Moon und wir reden über all das, was euch irgendwie im Netz bewegt und bewegt hat so in den letzten Wochen. Und wir haben jetzt schon ganz, ganz viel über Überwachung gesprochen, weil scheinbar ja irgendwie die Debatte vor allen Dingen im Netz geführt wird, vielleicht auch noch in den Medien, aber so richtig in der breiten Masse der Bevölkerung kommt sie nicht an. Wie ist denn das bei euch? Ihr könnt mich anrufen unter der 0331 70 97 110. Vielleicht gibt es aber auch noch andere Themen, über die ihr gerne mit mir sprechen wollt, die ihr im Netz erlebt habt. Was mir nämlich gerade aufgefallen ist, irgendwie aus irgendwelchen Gründen, seit so ein paar Tagen bekomme ich hier immer irgendwie Freundschaftseinladungen bei Facebook, ja, und ich kenne diese Leute gar nicht und ich frage mich immer, nimmt man die dann an? Nimmt man die nicht an, wenn man vielleicht auch gemeinsame Freunde hat? Wie macht denn ihr das eigentlich? 0331 70 97 110. Könnt ihr mich anrufen und mir darüber sprechen. Oder ihr twittert mit mir unter dem Hashtag BlueMoon. Oder ihr könnt auch noch ins Fritz Facebook-Profil schreiben.
Fritz.
Sprechstunde.
Noch eine letzte halbe Stunde sprechen wir hier im Social Media Blue Moon. Ihr mit mir, Theresa Sickert. Social Media Blue Moon, das heißt, wir sprechen also über eure Themen, die euch im Netz bewegt haben. Wir haben heute schon sehr, sehr viel über Überwachung gesprochen. Und warum da irgendwie so wenig Protest gegen passiert, außer vielleicht im Netz, aber so richtig schwappt er nicht hinaus. Und ich habe da einen interessanten Kommentar auch auf Facebook bekommen. Und zwar schreibt dort der Ralf Schulze, dass er am ehesten protestiert, indem er einfach am Wahltag sein Kreuzchen setzt, und zwar an die richtige Stelle. Und eine andere Möglichkeit würde er gar nicht sehen. Anderer Protest würde gar nichts bringen. Wie seht ihr denn das? 0331 70 97 110 ist die Nummer, unter der ihr mich anrufen könnt und mit mir darüber diskutieren könnt. Natürlich interessieren mich auch alle anderen Stories, die ihr habt, die euch vielleicht umgetrieben haben im Netz. Außerdem könnt ihr mittwittern unter dem Hashtag BlueMoon, oder ihr twittert mich, Theresa Sickert, einfach direkt mal an. Und wie gesagt, auf dem Fritz-Facebook-Profil, da könnt ihr auch einfach mal mitkommentieren und mitschreiben, was euch eigentlich so bewegt hat die letzten Wochen im Netz. Und Thomas, wir haben nämlich vorhin gerade schon über Verschlüsselung auch gesprochen. Der hätte so ein paar Hinweise dazu, wie das mit der Verschlüsselung auch einfacher funktionieren kann, denn vorhin haben wir noch geglaubt, vielleicht liegt es daran, dass das alles so schwierig ist und deswegen machen das die Leute nicht. Die sehen da eh keinen Weg, dass das irgendwie funktioniert. Hallo Thomas.
Hallo, grüß dich.
Du hast also jetzt die guten Tipps für auch Nicht-Nerds an der Hand, wie man relativ einfach verschlüsseln kann.
Ja gut, relativ einfach. Es ist natürlich immer so, wie soll ich sagen, ein bisschen ein Verständnisproblem hinter der ganzen Geschichte, wie eigentlich Verschlüsselung funktionieren soll und wie man sie eigentlich für jeden leicht verständlich und ja, wie es für jeden gebräuchlich einfach zu machen ist. Und du sagtest vorhin auf spontan auf die Frage, ob es denn unter Android einen Messenger gibt, der Verschlüsselung unterstützt. Hast du sehr richtig Threema gesagt. Und da ist es natürlich auch so erstmal so, dass man den Schlüssel, den man da selber auch zur Verschlüsselung der Nachrichten braucht, seinem Gegenüber nicht über unsichere Medien wie E-Mail oder WhatsApp zuschicken sollte, sondern die Entwickler empfehlen ja ausdrücklich, dass man dieses dann mit Leuten, die man persönlich kennt, dass man sich da trifft, das Handy mehr oder weniger aneinander hält, da ein Code angezeigt wird, der mit dem anderen Handy eingescannt wird, und somit tauschen die Programme selber ihren Schlüssel miteinander aus. Und das Programm gibt es wohl auch für iOS, so wie ich weiß.
Ja, ich habe auch schon wie so kleine, lustige Threema-Partys gefeiert, wo dann Freunde alle zusammen am Tisch gesessen haben und dann so, oh, jetzt müssen wir alle unsere Threema-IDs scannen. Und dann saßen alle da und haben gegenseitig ihre IDs gescannt und haben sich wahnsinnig gefreut.
Ganz genau, ganz genau. Und das ist eigentlich relativ einfach zu realisieren. Jeder weiß mittlerweile, dass WhatsApp unheimlich unsicher ist. Und täglich kommen da neue Sicherheitslücken auf, dass sich da Hacker in das WhatsApp-Netz einklinken können, sämtliche Benutzerdaten auslösen können von Telefonnummern und so weiter, was halt die Leute in ihren Adressbüchern so speichern. WhatsApp liest das ja alles aus, also wenn da Geburtsdaten drinstehen und Adressen, die liegen alle auf dem WhatsApp-Server. Und da braucht man Hacker einbrechen. Wie leicht es ist, wissen wir ja alle.
Ja, das ist doch genau der Punkt. Die Frage ist ja, wissen das wirklich alle oder wissen das immer nur wir, die uns eh gerne im Netz rumtreiben und uns auch gerne vielleicht mit auch Verschlüsselungstechnologien auseinandersetzen? Weil ansonsten fragt man sich ja immer, warum nutzen denn die Leute überhaupt noch WhatsApp und warum nutzen sie nicht andere Dienste? Warum passiert das nicht?
Also ich glaube, WhatsApp ist deswegen einer der meistgenutztesten Messenger, weil er eben A, kostenlos war oder nur ein paar Cent kostet damals, 79 Cent oder was, bei iOS. Und es ist eine unheimliche Verbreitung. Wenn ich in mein Adressbuch reinschaue, von den 120 Kontakten, die in meinem Telefonbuch drin sind, ich schätze mal, mindestens 80 haben WhatsApp und nutzen das, auch Leute, die ich vielleicht länger nicht mal kontaktiert habe, die kann man da einfach leicht anschreiben, deswegen wollen alle einfach nicht auf andere Messenger umsteigen, die vielleicht auch komplizierter zu bedienen sind, wie zum Beispiel Threema, wo sie sagen, ja, Moment mal, da brauche ich einen Schlüssel und ich kenne da keinen, der das verwendet. Und wie du vorhin sagtest, so Threema-Partys zu machen, ja, das muss sich halt nur rumsprechen, das müssen mehr Leute nutzen. Ich habe am Anfang auch sofort zurückgeschreckt, WhatsApp zu verwenden, weil ich eben auch nicht wusste, wie, wo, was. Ich nutze es mittlerweile auch kaum noch, weil ich eben genau weiß, da kann unheimlich viel passieren. Was ich vorhin meinte mit, dass allen Leuten bekannt ist, wie leicht man zu Hause einbrechen kann, betrifft wahrscheinlich wirklich nur die Leute, die wirklich viel im Netz unterwegs sind. Dass die einfach auch sehen und mitbekommen, dass bei Sony eingebrochen wurde in deren Servernetzwerk, dass dann tagelang das PlayStation Network down war und 2 Millionen Kreditkartendaten von internationalen Kunden da in die Hände der Hacker gelangt sind. Ja, das ist eigentlich schon erschreckend, dass so ein Unternehmen wie Sony es nicht schafft, sein Netzwerk so abzusichern, dass keine Hacker einbrechen können. WhatsApp ist eine kleine Entwicklergemeinde. Die haben vielleicht noch nicht das Geld oder nicht irgendwie das Interesse daran, sich entsprechend zu schützen.
Aber trotzdem, es passieren all diese Sachen und es scheint so wenig trotzdem die Leute irgendwie wach zu rütteln. So, jeder macht es irgendwie einfach so weiter, wie er vorher halt irgendwie auch sich im Netz rumgetrieben hat und keiner denkt irgendwie daran, dass es vielleicht an der Zeit wäre, entweder sich selber zu schützen oder eben sich vielleicht auch politisch zu engagieren und zu sagen, so, ich will jetzt aber auch vielleicht an den rechtlichen Grundlagen und an der Infrastruktur was ändern, damit ich irgendwie mit einem reinen Gewissen mich im Netz bewegen kann.
Ja, das ist sicherlich ein guter Punkt. Also die viele Leute haben wohl, wie du schon sagtest, den Eindruck, ich habe nichts zu verbergen. Ich muss mich eigentlich nicht schützen. Das, was ich über E-Mail und über das Internet kommuniziere, kann im Prinzip jeder lesen. Es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, wenn Leute bei Facebook nicht wirklich wissen, wie sie ihre Privateinstellungen einstellen müssen, dass nicht Hinz und Kunst mitlesen kann, was sie posten, wenn sie heute schreiben, ich habe mir jetzt einen Flachbildfernseher gekauft, bei Facebook steht die Adresse mit drin und dann einen Tag später schreibe ich vor, ich fahre jetzt 2 Wochen in Urlaub. Das ist ja wirklich eine Einladung für alle möglichen Leute, die da die Facebook-Profile durchstöbern, nach solchen Informationen dann Einbruch zu begehen. Es gab mal eine Seite, oder gibt es immer noch, die heißt pleaserobme.com, also bitte raube mich aus.com. Mhm. Die müsste es immer noch geben, wo wirklich Leute sich den Anführungszeichen Spaß gemacht haben, solche Informationen zusammenzutragen. So, hier Peter Müller aus München ist jetzt 2 Wochen im Urlaub und seine Wohnung liegt in der Blüchener Straße, keine Ahnung. Und ja, lohnt sich mal einzubrechen.
Ich sehe auch gerade, ich bin auf die Seite nochmal raufgegangen, also sie existiert auch noch und dann kann man zum Beispiel ja auch, das finde ich auch ganz amüsant schon fast, den Twitter-Namen von irgendwem eingeben und dann kann man sich angucken, wo der schon so überall eingecheckt hat und dementsprechend auch zu welcher Zeit und dann weißt du halt, ist der zu Hause oder nicht.
Krass, oder?
Ja. Ein schönes anschauliches Tool, um sozusagen einfach mal zu zeigen, was schon alleine man selber ja ins Netz reinspeist und was das unter Umständen auch bewirken kann, ne?
Ja, genau. Und das Internet ist ein freies Medium, was es auch wirklich sein soll. Aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, das wurde ursprünglich vom amerikanischen Militär entwickelt, also nicht wirklich entwickelt, ist nicht wahr. Das TCP/IP-Protokoll, auf dem Internet basiert, wurde vom amerikanischen Militär entwickelt und wir wissen mittlerweile, oder es ist mittlerweile bekannt geworden, dass die NSA oder die amerikanischen Geheimdienste mittlerweile Hintertüren in Verschlüsselungsalgorithmen einbauen, um sich im Notfall Zugriff auf verschlüsselte Daten verschaffen zu können. Also die sind wirklich die Firmen, die Verschlüsselungsprogramme herstellen und die vertreiben.
Und auch die Hardware selbst.
Es gibt Chips auf Computersystemen, auf Mainboards mit verlötet sind, wo Verschlüsselungsalgorithmen hinterlegt sind. Oder zumindest die Methodik, wie verschlüsselt wird. Und auch da hat natürlich, ja, primär Intel, die diese Chips mitentwickeln. Das ist natürlich ein amerikanisches Unternehmen und die haben natürlich auch wahrscheinlich Druck von der NSA und von den Sicherheitsdiensten bekommen, hier, Leute, wir brauchen hier Zugriff, falls Terrorismus bekämpft werden muss. Und ja, die werden da wahrscheinlich nicht Nein sagen können.
Versuchst du denn für genau diese Probleme eigentlich dein Umfeld so ein bisschen zu sensibilisieren?
Ja, man spricht schon drüber, aber es gibt halt in meinem Umfeld leider nicht so viele Leute, die sich wirklich mit dem Thema beschäftigen wollen. Also es ist die landläufige Meinung wirklich immer noch rauscht vor zu sagen, ja, na gut, dann sollen sie halt lesen, was ich mit meinem Kollegen oder mit meiner Freundin über WhatsApp oder E-Mail schreibe. Wir machen aus, was wir morgen Abend tun, ob wir ins Kino gehen oder ob wir zum Essen gehen. Das soll die NSA rücklesen. Und es ist ja nicht wirklich so, dass die NSA wirklich alle Daten mitliest. Die, die
ja, und das ist ja auch tatsächlich so, an der Dinnerparty wird sie nicht interessierend sein, ja.
Ja, das ist sicherlich richtig. Und was der Kollege vorher auch schon sagte, es ist immer im Auge des Betrachters und von welcher Warte man aus es betrachtet, ist für einen selber ist natürlich der Schutz der Privatsphäre, sollte eigentlich das höchste Gut sein, aber ja, für viele, die bei Facebook eben alles reinschreiben, was sie tagtäglich tun und so, da ist nimmt die Sensibilisierung einfach ab und man stumpft ein bisschen ab.
Kann das auch ein sehr offensiver Umgang sein mit Privatsphäre, weil man eben sagt, wenn eh schon alle mitlesen, dann lege ich einfach mich komplett offen, mache mich im Netz total nackig, weil dann habe ich tatsächlich nichts mehr zu verbergen und damit auch nichts mehr zu befürchten.
Ja, viele Leute denken wahrscheinlich, je mehr sie von sich posten, umso unauffälliger sind sie, weil dann sagen sich die Leute, die potenziell überwachen, ja, der postet ja alles von sich, der hat ja wohl nichts zu verbergen. Es ist aber, glaube ich, auch irgendwo ein Trugschluss. Und ich habe
aber wird man doch nicht erst recht vielleicht auch verdächtig, wenn man also so aluhutig drauf ist und seine komplette Kommunikation mehr oder weniger verschlüsselt und sich damit ja sozusagen so unter der Tarnkappe bewegt und dadurch eher vielleicht interessant wird, weil man vielleicht glaubt, der könnte aber was zu verbergen haben?
Ganz genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich glaube nämlich eher, dass wenn Leute verschlüsseln, dass dann eher darauf geachtet wird, Moment mal, warum verschlüsselt denn der seine Daten? Hat er denn wirklich was zu verbergen? Da müssen wir doch mal nachgucken. Also es ist wahrscheinlich sowieso auch eher das, was in den Köpfen der Leute ist, dass sie sich mit Verschlüsselung und mit Geheimhaltung und mit eben ihre Daten schützen zu wollen, dann eher noch verdächtig machen, weil man dann glauben könnte, warum? Was hat er zu verbergen? Das ist wahrscheinlich auch ein Punkt.
Glaubst du, die Gedanken gehen dann in dem Moment so weit, dass man darüber nachdenkt, dass man sich damit verdächtig macht, oder ist es mehr die Bequemlichkeit?
Ich glaube, das kommt wirklich nur in dem Moment zustande, dieser Gedanken dann, wenn man sich überlegt, soll ich meine Daten verschlüsseln oder nicht? Wenn man diesen Punkt der Bequemlichkeit schon mal überschritten hat, zu sagen, ich gehe jetzt mal an, ich will wirklich mal wissen, welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt? Was kann ich denn tun? Wie einfach ist es denn für mich? Wie der Anrufer vor mir schon sagte, mit dem Pretty Good Privacy, was es früher dieses Plugin oder was es immer noch gibt für E-Mails, wo er auch nicht so recht wusste, wie das mit den Schlüsseln abläuft, aber die noch dazu sagen, da gibt es den privaten und da gibt es den öffentlichen Schlüssel. Den privaten habe nur ich und den öffentlichen kann ich überall posten. Wenn ich jetzt eine wildfremde Person über E-Mail anschreiben möchte und die E-Mails mit Pretty Good Privacy, also PGP, verschlüsseln möchte, dann braucht sie nur meinen öffentlichen Schlüssel, weil er seine Nachricht...
Und die öffentlichen Schlüssel kann ich zum Beispiel mir auch von so einem Server holen?
Genau, die öffentlichen Schlüssel liegen auf dem Server überall rum. Und also die kann man da, die werden da hochgeladen, die sind öffentlich einsehbar. Was man natürlich privat und geheim halten sollte, ist seinen eigenen Schlüssel. Denn wenn derjenige Fremde oder auch ein Bekannter oder egal wer diese E-Mail mit diesem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt, dann ist mehr oder weniger die Mail an mich adressiert. Dann weiß im Prinzip, oder der Server oder das Programm weiß dann genau, diese Mail gehört jetzt Thomas. Und ich kann diese Mail nur mit meinem privaten Schlüssel.
Mhm. Ich verschlüssel zum Beispiel auch, wenn es denn möglich ist, und mein Gegenüber macht das auch, meine Mails. Und ich habe dann, also als ich damit angefangen habe, auch festgestellt, meine Güte, so schwer ist das jetzt alles wirklich nicht. Und seitdem versuche ich immer so ein bisschen anderen Leuten also ans Herz zu legen, mach das doch auch. Trotzdem ist es wahnsinnig schwierig, selbst wenn ich sage, das ist alles halb so wild, man muss einmal das Programm irgendwie einrichten, ich zeige euch das sogar und trotzdem passiert nichts. Hast du diese Erfahrung auch gemacht und was glaubst du, woran das liegt?
Also die Erfahrung habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil es nicht wirklich viele Leute gibt in meinem Umfeld, die wirklich aktiv verschlüsseln wollen, die das auch wirklich durchziehen möchten. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, einfach so ein Prozess, das ich entwickeln muss. Dieses ganze Thema mit Überwachung und Schutz der Privatsphäre. Man hat früher mehr oder weniger, in Anführungszeichen, Leute aus der DDR mitleidig angeguckt, ihr seid ja jahrelang überwacht worden von der Stasi und man wusste ja nie, was ihr macht. Es ist ja heute im Prinzip irgendwo nichts anderes mehr. Die Stasi ist halt jetzt weltweit aktiv und nennt sich NSA oder BND oder Mossad in Israel. Die ganze Welt wird überwacht, was der Anrufer vor mir auch schon sagte. Es wird alles überwacht und schon seit langem überwacht. Und es muss sich einfach in Köpfen der Leute ein bisschen manifestieren, dass sie sagen, die Kommunikation sollte sicherer werden, die Daten sollten geschützt werden. Und weil irgendwann wird man es vielleicht mal bereuen, dass man sich nicht ausreichend geschützt hat, weil vielleicht die Vorratsdatenspeicherung greift, weil vielleicht das wirklich so ist, dass in 20 Jahren mal auf Daten zurückgegriffen wird.
Aber sollten wir nicht genau dagegen protestieren? Also das alles, also müssen dafür die Leute nicht irgendwie ein bisschen vehementer nach vorne gehen und sagen, wir wollen das alles nicht?
Ja, gut. Ich glaube, zu protestieren, auf die Straße zu gehen und zu sagen, wir wollen das nicht, ich glaube, das wird ein Kampf gegen Windmühlen sein. Weil nicht mal unsere eigene Regierung hat ja wirklich Möglichkeiten und Handhabe zu verhindern, dass Angela Merkels Handy ausspielen wird. Ja,
aber da könnte man ja jetzt auch sagen, ganz ehrlich, ne? Die spionieren sich doch alle gegenseitig aus. Auch unser lieber Herr Schmidt, unser Altbundeskanzler, sagte ja auch, es wäre naiv zu glauben. Und ich glaube das tatsächlich auch, wenn man Regierungschef irgendwo ist, man würde nicht ausgespäht werden. Das ist eine gängige Praxis. Natürlich ist es nicht toll, keine Frage. Mhm. Aber es ist sicherlich auch nicht etwas völlig Neues. Sondern immer, wenn man sich in einem hohen Amt befindet, weiß man ja auch, dass man potenziell viel, viel interessanter ist. Und dementsprechend muss ich vielleicht auch meine Kommunikation verändern. Ich muss vielleicht auch tatsächlich eben in kruden Worten sprechen, wenn ich am Telefon bin, das vielleicht eben nicht verschlüsselt ist. Das ist dann doch einfach so, oder nicht?
Ja, genau. Ich meine, witzigerweise habe ich meine Tante in Amerika, die lebt da schon seit ca. 20 Jahren, ist mit einem hohen amerikanischen Ex-Offizier verheiratet. Und wir machen uns immer einen Spaß, dass wir uns immer hier mit Dialekt-E-Mails schreiben. Also wirklich, ja, wie wir halt Mundart reden hier bei uns in der Gegend in Ulm, so schreibe ich mit dir per E-Mail. Und ich glaube, da gibt es keinen bei der NSA, der das verstehen würde, was wir da schreiben. Oder gut, außer es ist wirklich jemand, der Schwäbisch beherrscht, sage ich jetzt mal. Aber es ist ganz lustig, wie du gerade sagtest, mit kruden Worten eben zu kommunizieren und dann vielleicht aufzupassen. Aber als Staatschef sollte man sich eigentlich schon bewusst sein, dass man potenziell das Angriffsziel ist, nicht vielleicht unbedingt nur für die Amerikaner. Ich meine, dass die Amerikaner mal das Handy ausspioniert haben, ist schon wirklich eine ziemliche Frechheit. Aber wir wissen, oder es ist bekannt, dass die Chinesen oder dass von chinesischen IP-Adressen aus tagtäglich massive Angriffe auf alle möglichen Server in Deutschland, gerade speziell Server oder Internetseiten von der Regierung, von allen möglichen staatlichen Stellen angegriffen werden. Also da, ich glaube, 1000 Angriffe pro Tag reichen nicht aus, die alle aus China lokalisiert werden. Also China versucht massiv Spionage zu betreiben, auch Industriespionage auf alle möglichen Server, von Firmen wird auch zugegriffen oder die versuchen zumindest zuzugreifen und Spionage ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema.
Thomas, ich nehme mit, wir sollten auf jeden Fall mehr verschlüsseln oder wir schützen uns mit einem harten Dialekt.
Das ist eine gute Idee.
Thomas, ich danke dir für deinen Anruf. Mach's gut.
Ja, gerne geschehen, du auch. Tschüss.
Ciao. Und jetzt zu guter Letzt haben wir hier noch den Roman. Der hat gesagt, da passiert eigentlich noch viel, viel mehr im Netz, aber er hätte da auch irgendwie eine Lösung. Ich bin gespannt, was er damit meint. Hallo Roman.
Hallo.
Hallo. Könnte denn eine Lösung für diese ganze Überwachungsproblematik und dass niemand irgendwie dagegen so richtig meckern will sein?
Naja, nun mit der Überwachung, ich glaube, wir werden der Sache wohl nicht so einfach entgehen können. Jedem wird ja wohl heutzutage bewusst sein, dass wir so viele Sachen im Internet machen, dass das einfach irgendwo gespeichert wird. Und das Thema ist ja schon zu Genüge durchgesprochen worden mit der NSA. Das wird wohl nicht nur die sein, die alles mitspeichern. Ich wohne ja in Schweden und wir haben hier, da ihr ja vorhin das mit Mail-Verschlüsselung das Problem hattet. Wir bekommen hier ein Programm, wird von der Bank ausgegeben, das ist eindeutig, da gibt man sich eindeutig aus, wer man ist. Und wenn man irgendwelche Behördensachen macht, Auto anmelden, Ausweis beantragen, Steuererklärung, egal was es noch ist, da gibt man sich damit aus, sodass man eindeutig derjenige ist, der man noch ist.
Das ist
eine ganz clevere Sache.
Warum haben wir das hier nicht?
Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Wir machen ja, hier in Schweden wird ja sehr viel online gemacht. Also hier hat, wahrscheinlich drei Viertel der Leute haben hier Facebook oder was weiß ich, Twitter. Benutze ich beides nicht, Ich habe nur Skype, das reicht für mich, um nach Deutschland zu telefonieren. Ich habe bis jetzt noch nicht die Möglichkeit, ich brauche kein Facebook. Also alle meine Freunde in Schweden haben das, aber ich benötige das nicht. Ich kann auch anrufen oder eine SMS schreiben.
Also das ist jetzt nicht irgendwie aus so einem Grund heraus, weil du Angst hast, dass eben bei Facebook zum Beispiel deine Daten abgegriffen werden, dass du es deswegen nicht nutzt, sondern du siehst einfach generell keine Notwendigkeit dafür.
Wir haben, die Einstellung hier in Schweden ist ein bisschen anders in vielerlei Richtung. Hier ist eigentlich ziemlich viel öffentlich. Also man kann öffentlich, wer was verdient. Es ist öffentlich, wem das Auto gehört. Das ist hier alles ein bisschen anders, weißt du? Es gibt hier so ein Gesetz, das ist schon über 300 Jahre alt. Das besagt eigentlich, dass alle Informationen öffentlich ist, außer das, was militärisch ist. Und sowas alles. Und das heißt aber noch lange nicht, dass man das überhaupt nicht einsehen kann. Also ich denke mal, so ein Thema, was ihr jetzt hattet mit der NSA in Deutschland, weil ich ja auch nur oft Nachrichten höre, hatten wir hier noch nicht in Schweden. Also das ist wahrscheinlich auch eine ganz andere Einstellung zu der Sache. Wie gesagt, man hat hier auch nicht das Problem, dass der das besitzt oder dass der das besitzt. Ich kann hier im Internet nachschauen, ob mein Nachbar sein Grundstück bezahlt ist. Oder ob das Auto bezahlt ist und alles so eine Sachen.
Findest du das gut?
Ich habe damit kein Problem. Weil wir haben ja in Deutschland schon immer dieses Neidproblem gehabt, oder?
Ich bin jetzt nicht so neidisch, aber ich gebe dir recht, dass es bestimmt den einen oder anderen hier in Deutschland gibt, der neidisch ist.
das ist ja doch ein Problem. Hier in Schweden ist man eigentlich, hier ist man so wie alle. Und das ist, glaube ich, eine andere Einstellung zu der ersten Geschichte. Und ich mache natürlich auch Banking und ein Auto anmelden, all so Sachen. Und für diese Probleme gibt es zum Beispiel dieses Programm, was nur die Bank ausgibt. Da lockt man sich ein, Internetbanking, und dann bekommt man das und hat einen eindeutigen Schlüssel. Und wenn man jetzt ein Problem hat, eine Mail öffnen mit irgendeinem Schlüssel, den man irgendwo abholen muss, kann man das zum Beispiel damit machen. Deswegen wird es das nicht so geben. Also
es gibt ja die Möglichkeiten. Das Problem ist nur, dass sie irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht ausgeschöpft werden. Aber das werden wir leider auch heute in dieser Sendung nicht mehr klären können, warum das jetzt so ist. Denn die Sendung, lieber Roman, die ist nämlich schon fast vorbei.
Das ist klar.
Roman, ich danke dir sehr für deinen Anruf.
Ja, okay.
Tschüss. Mach's gut, ciao. Warum also ihr nun nicht irgendwie, oder zumindest ein Teil von euch, irgendwie nicht so auf die Barrikaden geht gegen Überwachung, das haben wir auch leider heute nicht klären können. Wahrscheinlich fehlt einfach die Betroffenheit, das wurde auch noch gerade mal wieder auf Facebook beschrieben. Wahrscheinlich muss erst jemand bei euch an die Tür klopfen und sagen, hier, ich lese euch mal eure Kontodaten, die letzte Mail, den PIN für die Kreditkarte und auch noch am besten das Passwort von eurem PC-Account irgendwie vor. Und dann beginnt man vielleicht darüber nachzudenken, ob das alles so cool ist, was da gerade passiert. Naja, hier geht's auf jeden Fall gleich weiter mit Henrik Schröder, der übernimmt hier gleich den Nightflight. Es gibt viel, viel, viel Punkrock zu hören. Da könnt ihr jetzt euch nochmal den Schlaf aus dem Kopf schütteln, indem ihr einfach ein bisschen headbangt. Das war's von mir und dem Social Media Blue Moon. Wir hören uns am Samstag wieder bei Trackback, der Show mit Internet und so. Macht's gut.
Ein Podcast von fritz.de.